City! Hier ist wieder No Country for Old Nerds, euer Podcast für angewandte Nerdologie und Cyberwissenschaften. Heute mit einem Special zu Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Tim, are you ready to rumble?
Gute Tobi, ich bin bereit geboren worden, Jumba.
Sauber, nichts anderes wollte ich hören. Hallo Leute, hallo Jumbas. Heute geht's um Cyberpunk 2077, aber bevor wir durchstarten, der übliche Disclaimer oder Hinweis. Wir sind auch auf Twitter vertreten und auch Instagram. Da bekommt ihr immer mit, wann wir die neuesten Episoden veröffentlichen und auch was für einen neuesten Nerd-Scheiß wir gekauft haben. Da werdet ihr demnächst noch einiges vorfinden, besonders auf Instagram. Und ja, lasst uns, wie gesagt, gerne auf diesen Kanälen wissen, was ihr gerne für Inhalte haben wollt oder auch gern Hinweise zu Folgen, Episoden, die wir schon veröffentlicht haben. Einfach alles, was ihr uns mitteilen wollt. Wir freuen uns auf eure Ideen, auf eure Vorschläge und auch gerne auf eure konstruktive Kritik. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Tim, es brennt uns beiden schon unter den Nägeln, unter den Cyberfingernägeln, in den Cyberarmen und im Cyberbrain. Wir sind endlich, zwar mit 6 Monaten Verspätung, aber es hat ja auch einen Moment gedauert, bis wir das Ding durchgezockt haben, an dem Punkt angekommen, dass wir endlich die Cyberpunk-Episode machen können. Ich bin super heiß, ich habe Oberbock darüber zu reden und es gibt 1 Milliarde Sachen zu sagen. Und mit den Worten übergebe ich erstmal an dich, damit du uns einen kleinen Kick-Off ins Thema machen kannst.
Ja, 1 Milliarde Sachen zu sagen, ist ja wirklich absolut richtig ausgedrückt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so an mit dem Thema, was hatte man denn so als Vorschusslorbeeren für Erwartungen überhaupt an Cyberpunk 2077? Ich denke mal, um da die meisten Hörer irgendwo auch abzuholen, ich denke mal, das Spiel ist ja soweit bekannt. Es ist soweit bekannt, dass das von CD Projekt Red ist, einem super Entwicklerstudio, die ja vorher solche Titel wie die Witcher-Reihe etc. gemacht haben und einfach bis jetzt immer geliefert haben. Das war auch so mein Einstieg in dieses Angehypt-Sein von dem Spiel. Ich hatte vor ein paar Jahren The Witcher 3 gespielt, auch komplett durchgespielt und ist auch bis heute eins der Meisterwerke, die ich gespielt habe in meinem Leben. Also das ist einer meiner absoluten Favorite-Games, Witcher 3, einfach brutal gut. Eins der besten Spiele, wie gesagt, die man sich da so aufs Zahnfleisch legen konnte. Und dann kam raus der erste Teaser von CD Projekt Red zu ihrem neuen Projekt Cyberpunk. Wie lange ist der Teaser her, Tobi? Ich würde sagen 8 Jahre, 6 Jahre.
Ja, das war, glaube ich, 2013, wann der rauskam.
2013, also rauskam. Gute 8 Jahre her, oder jetzt, sagen wir mal 7 bis zum Release. Und wie man den Teaser gesehen hat, dieses Setting da dabei gesehen hat und so, da war ich schon direkt angehypt. Dann mit dieser Idee, okay, das ist von den Leuten, die The Witcher gemacht haben, die da ein super immersives Spiel zusammengebaut haben mit so einem richtigen Fokus auf Storytelling, auf Charakteraufbau, auf Vernetzung unter den Charakteren, auf Hauptstory, Meta-Ebenen etc. Und da waren wir schon, also ich war da schon richtig heiß auf sowas in einem Cyberpunk-Universum. So ein Witcher Epicness, kann man das so sagen. Und das dann in einem Future-Setting war ich schon mega nass, wie das überhaupt geteasert wurde, oder? Also das war schon, dieser Teaser-Trailer war schon geil,
muss ich sagen. Ey, die Musik, die habe ich heute noch in Ohren. Also ich weiß noch ganz genau, das war da. Das war auf einmal da, dieses Video. Du hast das gesehen, wie diese Frau da saß mit den Polizisten drumherum. Dazu diese Musik, das war so instant Gänsehaut. Das war einfach nur, die Augen sind groß geworden, bis sie fast rausgefallen sind, weil sie in der Fassung nicht mehr halten wollten. Und das war einfach so ein Moment, wo einfach alles stillsteht. Die Zeit, du selbst, du starrst nur auf dieses Video und denkst dir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So war es bei mir. Es hat mich mein ganzes System lahmgelegt, als ich das gesehen habe. Das war die Totalzerstörung. Und damit ist bei mir auch sofort der Hype völlig explodiert in mir drin. Also das war wie eine Granate, die ich mir irgendwie in den Mund gesteckt hätte, mit die dann in Cyberpunk explodiert wäre.
Eine Granate, die du als Nase getragen hättest, um das
zu formulieren. Osop.
Ja, bei mir war das auch, ich bin ja dann auch jemand, der meine Arbeitskollegen und so ja, auch im privaten Umfeld hassen das ja viele, dass ich so mega schnell auf irgendwas richtig gehypt bin und dann auch nur noch darauf fokussiert bin, oh, das wird geil. Und man macht sich ja dann selber immer so, so die eigenen Vorstellungen, wie cool irgendwas wird. Und dann sage ich immer mal einer Arbeitskollege, der Andi, der ist da auch immer total genervt davon, dass ich dann immer so richtig hart angefixt bin und dann immer schon sage, oh hier, ich nehme, wie jetzt bei dem Spiel auch, ich habe dafür dreimal Urlaub eingetragen und die haben das dreimal verschoben. Da wird man auf der Arbeit schon verlacht, dass man sowas überhaupt macht, ne? Wie ein
Ja.
15-Jähriger, ja gut, 15-Jährige nehmen ja wenig Urlaub für Spiele, aber wie ein 18-Jähriger, der immer wieder bei neuen Spielreleases erstmal Urlaub nehmen muss, ne? Also.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Bei mir ist das auch so. Ich bin zu meinem Freundeskreis, auch schon, weil ich ganz klein bin, total dafür bekannt, dass ich auch so unglaublich mich in Sachen verlieben kann und die dann total feiern kann auf die brennen kann und mich darauf freuen kann. Also ich schaffe das regelmäßig, dass meine Freude von mir so groß ist, dass die rüberschwappt auf die anderen und die einen auch mitbegeistert, weil ich das kaum in mir drin behalten kann oder manchmal auch einfach zu viel Freude für irgendwas habe, sodass mein eigenes Individuum, mein eigener Körper gar nicht ausreicht, um diese ganze Vorfreude auszuhalten. Das muss verteilt werden, damit ich es überlebe. Und das war bei Cyberpunk einfach ganz extrem. Nochmal zum Witcher hier auch. Die Firma CD Projekt Red hat sich ja, die gibt es ja auch schon ewig, einfach über Jahre hinweg durch harte Arbeiten unglaublich guten Ruf erarbeitet und viel Credibility in der Gamer-Szene für sich geschaffen, die dann richtig groß und stark wurde mit dem Witcher 3, weil Witcher 3 eben auch aus meiner Sicht dieses ganze Role-Playing-Game-Genre in manchen Aspekten revolutioniert hat. Also eins ist klar, es gab früher Quests in Rollenspielen, die gab es schon immer, die waren auch schon immer geil, mal mehr oder mal weniger. Es gab da auch ein paar richtig tolle Sachen, besonders tolle. Aber der Witcher hat jede kleine Nebenmission, jeden Pups zu einem genialen, zu was richtig Guten, Spannenden und cineastisch ganz toll inszeniert dargestellt. Und seit es den Witcher 3 gibt, kann kein anderes Spiel mehr das nicht auch machen. Also du bist irgendwie im Zugzwang, so habe ich den Eindruck, dass du mindestens auf dem Qualitätslevel abliefern musst, dass Nebenquests eine Videosequenz haben, dass die wirklich eine gute Story haben und nicht das übliche WoW, das Kloster wird von einer Horde von 10 sehr gefährlichen Schweinen überrannt. Gehe doch in den nahen Wald, 5 Meter weit weg, und töte diese 10, komisch, warum sind denn da 100 Schweine? Und dann komm zurück und gib mir alle ihre Häute, die du in einer Minute abgezogen hast, und dafür gebe ich
Ach,
dir 100
sowas geht ja gar nicht. Also jetzt muss ich wirklich sagen, das ist auch sowas. Wollen wir eigentlich so eine Witcher-Kasse aufmachen? Jedes Mal, wenn einer Witcher sagt, muss er 1 Euro reinlegen, dann haben wir unser Urlaubsgeld direkt schon gut angelegt,
Oder
dieses
die
Jahr.
Weizenbierkasse für den Sommer vorgesorgt.
Weil ich
Lass mal.
glaube, wir machen ein Review zu Cyberpunk und reden hauptsächlich von Witcher. Nee,
Ja,
aber das musst du wirklich sagen, was die da gemacht haben, habe ich vorher auch so in einem, und ich spiele ja sau gern Rollenspiele, RPGs, noch nie so gehabt, dass die kleinste Nebenquest irgendwo einen Sinn hatte, spannend war und nicht, ja, sammle 7 lila Blumen ein, damit ich irgendeinen Zaubertrank draus machen kann, den da niemand irgendwas bringt. Und man hatte auch immer, und das haben die hervorragend gemacht, und das waren auch so die größten Hoffnungen, die ich an Cyberpunk dann hatte, die haben dir das Gefühl gegeben, auch eine Nebenquest kann wichtig sein, weil sie viele Nebenquests in die Hauptstory mit eingebettet haben und du bei Nebenquests Entscheidungen treffen konntest oder Sachen machen konntest, die direkten Impact auf die Hauptstory auch hatten. Das heißt, man hat nicht lapidar irgendwelche Texte weggeklickt, wenn man mit irgendeiner Bauersfrau gesprochen hat, sondern hat das aufmerksam gelesen, weil man Angst hat, mir entgeht hier irgendwas und ich mache wieder irgendwas, was mich dann vielleicht im weiteren Spiel beeinflusst. Und das haben
Genau.
die, diese Metaebene, habe ich gesagt, das haben die einem permanent suggeriert. Und wir haben uns auch auf der Arbeit, zwei, drei Kollegen von mir haben das, oder privat jemand, wir haben das ja fast zum gleichen Zeitpunkt gespielt und haben uns dann immer ausgetauscht, was hast denn du bei der Quest gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir lebt das Pferd noch. Oh,
Genau.
das habe ich aber nicht gemacht. Und dann, wie hatten sich das so entwickelt? Und so dieses, man hat, das muss ich halt auch dazu sagen, ich habe zu Witcher 3 überhaupt nichts im Internet nachgelesen. Klar, wenn es mal irgendwelche Bugs gab oder mir irgendwo festgehangen hat und irgendwas nicht funktioniert hat, hat man es vielleicht mal nachgelesen. Aber sonst, ich habe mich nicht gespoilert, wie gehen irgendwelche Quests aus, wie geht die Hauptstory aus, welche, ich wusste überhaupt nicht, dass es mehrere Enden gibt oder sonst was, das habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Das ist eigentlich nur während dem Spiel und im Dialog mit anderen, hat sich das so ein bisschen entwickelt. Das fand ich super interessant auf jeden Fall.
Diese ganzen Nebenquests haben eben diese ganze Spielwelt so immersiv und erlebbar gemacht, weil plötzlich hatte alles eine Identität. Du bist da, das ist übrigens auch, als ich durch die ersten kleinen Dörfer, also wirklich klitzekleinen Dörfer in Witcher durchgeritten bin, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was für eine Detailverliebtheit. Da steht der Schmied auf seinem Hof, da rennen Hühner rum, der Weg sieht realistisch aus, also ist nicht einfach so eine super krass gepflasterte Straße, weil das sich die Leute da in diesem Dorf wahrscheinlich gar nicht leisten können und die Straßenroute viel zu unwichtig ist, dass das Königreich deine Straße lang baut. Also einfach so viel Gehirnschmalz steckt da drin, wie kann das aussehen? Was ist realistisch für die Welt, in der es spielt? Und wenn du da dann einfach mal hingegangen bist und den Leuten einfach zugeguckt hast bei ihrem Tagesablauf, hattest du dir gedacht, ja, das ist eine realistische Fantasy-Welt, wie ich sie in dem Realismus vielleicht fast noch nie oder nur sehr, sehr selten mal gesehen habe. Und das haben halt die anderen Spielehersteller auch gesehen und haben gesehen, wie die Leute da drauf abgefahren sind und haben dann gesagt, okay, das brauchen wir jetzt auch. Wir können uns das nicht mehr leisten, irgendwie nur noch die 10 Schweine zur Verfügung zu stellen. Und man hat dann gesehen, wie alle anderen Spiele, die danach kamen, eben ganz anders Energie, Zeit und Geld investiert haben, um diesen Bereich in Spielen auszubauen. Und das hat, finde ich, diesem gesamten Genre unglaublich gut getan, weil das war was schon längst nötig war und was eigentlich im Verzug war, wo man eigentlich schon lange als Spieler drauf gewartet hat. Und dann auf einmal kam das und man war überwältigt. Und weil du sagst, wegen Nachgucken, ich habe da auch währenddessen nicht so viel nachgeguckt oder wenig. Im Vorfeld vom Spiel habe ich aber recht viel recherchiert, weil es gibt ja diese drei Rüstungstypen und Wege, denen du da folgen kannst. Und ich wollte halt, weil ich wusste, dass das Spiel sehr viele Stunden dauern wird, von vornherein gucken, dass ich da in eine Richtung gehe, die zu meinem Spielstil passt. Und da habe ich relativ lange gebraucht, bis ich mich dann entschieden hatte. Und diese Rüstung musst du im Spiel dann ja auch upgraden, irgendwie auf die Meisterstufe und so weiter. Und da hatte ich halt irgendwie keinen Bock, nach 70 Stunden zu merken, Mist, ich habe mich verskillt, ich bin in die falsche Richtung gelaufen oder auch in die falsche Rüstung gelaufen in dem Fall.
Obwohl ich das immer spannend finde, wenn man das im Spiel dann erst rausfindet, was man falsch gemacht hat vielleicht. Und ich muss auch sagen, was da wirklich nachguckenswert war bei dem Spiel, war ja auch dieses Minigame, das da eingebettet war, das Quent oder Quint, wie man es sagt. Genau. Und da, das war mein Hauptanliegen, da die Trophäe auch dafür zu kriegen, alle Karten zu kriegen. Ja. Was ja mit einer der schwersten Trophäen in dem Spiel war, weil ja auch 2-3 Quests verbuggt waren und man das nicht kriegen konnte. Genau. Und man musste immer aufpassen und da hatte ich auch ein bisschen Glück. Man kann bei der einen oder anderen Nebenquest, man kriegt die hauptsächlich aus Nebenquests, diese Karten, kann man auch salopp Scheiße bauen und dieses Dorf gibt es gar nicht mehr, bis man die Karte überhaupt holen könnte, weil man da das ein oder andere vermurkst hat. Das fand ich super spannend halt, ne?
Brennt das ganze Dorf nieder. Okay, Sir. Und dann, wenn es fertig ist, was eigentlich mit der Schatzkarte? Die war in dem Dorf.
So ist nach dem Motto. So ungefähr, ja. Und ja, was halt natürlich klar, die Witcher-Serie beruht ja auf einer Buchvorlage von Andrzej Sapkowski. Habe ich auch einen Großteil der Bücher davon gelesen. Super gut. Super gute Fantasy-Bücher, kann man jedem empfehlen, das mal zu lesen. Da drin ist das ja schon generiert worden mit diesen ganzen Fraktionen. Das gab es ja vorher, kenne ich das aus keinem anderen Spiel, dass es so viele unterschiedliche Fraktionen in einem Spiel gibt, die alle nicht, bis auf eine vielleicht, nicht wirklich gut und böse darstellen. Das ist immer so ein Grauton bei allem. Wo man auch nicht, klar, es gibt viele bösartige Charaktere da drin, wo man das natürlich direkt weiß, oder halt auch so diese, wie heißen die anverfolgen da, die Horde, wie heißen sie, ich komme jetzt gerade drauf. Das ist klar so das übergeordnete Böse, aber die anderen Fraktionen, die da drin mitspielen, selbst diese Hexen, sag ich mal, Zauberer-Verfolgungsleute da, die Inquisition, haben ja auch am Ende vom Tag so Beweggründe, die auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen sind.
Das ist der Punkt. Ich finde, früher hatte man halt in Spielen, auch in Filmen, viel mehr Schwarz-Weiß und das hat sich alles in den ganzen Medien zu Grau in Grau weiterentwickelt, weil man halt auch irgendwie erkannt hat, dass Bösewichte und alles viel spannender sind, wenn es einfach Menschen sind, die einfach nur Interessen haben, die aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Dinge tun, ohne dass sie von Natur aus einfach böse Dinge um des bösen Willen tun. Und das macht alles interessanter. Auch gerade jetzt zum Beispiel bei Mass Effect hast du das ja auch ganz gut gehabt. Da hast du dann so ein Unternehmen wie Cerberus oder so, die einfach auch gewisse Ziele verfolgen oder die andere Ansichten haben. Und wenn man als Spieler beide Seiten verstehen kann und dann seine Entscheidung trifft, obwohl man beiden Seiten was abgewinnen kann, das macht alles schwieriger und interessanter und spannender. Und bevor wir zu viel über den Witcher reden.
Oder Mass Effect. Genau, gut. Aber Mass Effect. Aber ich denke, das muss man so ein bisschen als Vorschuss-Lorbeer damit einführen. Ja. Weil ja, da ist genau. Halt CD Projekt Red stärker als alle anderen Hersteller.
Das kommt
das einfach in einem Maß zur Perfektion zu machen, die ich vorher noch nicht gesehen habe, weil du auch gerade gesagt hast, danach haben sich viele daran orientiert. Mir fällt jetzt salopp kein Spiel ein, wo ich sagen muss, das kommt an Witcher 3 ran halt, ne?
Ja, es ist so, sie haben halt die Messlatte hochgelegt und damit auch die Erwartungen der Spieler für alle anderen Companies, und die wussten jetzt, okay, wir müssen hier abliefern, wir müssen uns verbessern, und sie haben sich aber auch über viele Jahre, so Witcher 1, 2, 3, das alles aufgebaut, also durch, finde ich, viel harte Arbeit und gute Ideen sind sie da hingekommen und haben damit auch ziemlich viele Spieler glücklich gemacht. Ich selbst habe den Witcher 3 ja recht spät erst gespielt, als er schon draußen war, und habe den auch dann im Modus gespielt, ich will nur die Story, weil mich haben die ganzen Kämpfe und so beim Laufen von A nach B gar nicht so interessiert. Mir ging es vor allem darum, nicht zu lange aufgehalten zu werden in gewissen Kämpfen, damit ich auch mal schneller von A nach B komme, nicht bei jedem Wolf irgendwie absteigen und den erst besiegen muss, um die Story zu erleben.
Ganz anderen Ansatz gehabt. Ich habe das auch erst relativ spät angefangen zu spielen, da war es schon eine ganze Zeit lang draußen. Das war so kurz bevor die ersten zwei DLCs kamen. Und ich habe aber gesagt, dass ich will das im Kompletten haben. Das heißt, ich habe auch die schwierigste Schwierigkeitsstufe eingestellt. Mhm. Mache ich eh bei 90% aller Spielen, dass man sagt, wo es geht, stelle ich auf so schwer, wie es geht am Anfang halt, ne, logischerweise. Und habe das auch in Gänze versucht, so viel wie möglich da drin zu erleben, so viel wie möglich zu machen, mich mit dem Kampfsystem auseinanderzusetzen, welche Runen sind da am besten. Also da das hat ja so viel Ebene. Ich glaube, wir hätten vielleicht erst eine extra Folge über The Witcher machen sollen. Aber gut, jetzt, ich denke mal, wir müssen jetzt mal den Overcut zu Cyberpunk bekommen.
Dann komme ich nochmal zum Thema Hype auf Cyberpunk zurück. Das schließt dann hier, glaube ich, ganz gut die Kurve oder den Kreis. Wie kam es eigentlich bei mir? In a nutshell, in den 90er Jahren, recht früh, war ich mal meine Schwester besuchen und die musste damals in die Uni. Und ihr damaliger Freund, der Manfred Müller oder der Manni, der hatte dann gesagt, er passt an dem Tag auf mich auf. Und ich weiß noch, wir saßen da in der Küche und der war Koch vom Beruf, und so erinnere ich mich, und hatte da dann gekocht und meinte dann, hey, ich habe eine coole Idee, was wir machen können, und kam dann mit dem Shadowrun Pen and Paper Rollenspiel in der Version 1.0 um die Ecke. Das hatte der Dan, hat gemeint, ey, was hältst du von ein bisschen Cyberpunk, Zukunft und Pen and Paper Rollenspiel? Und da ich eh schon Pen and Paper Rollenspieler war, war das natürlich No-Brainer. Und dann haben wir unsere erste Runde Shadowrun gezockt, also ein Cyberpunk-Spiel in der Cyberpunk-Welt, und danach hang ich an der Nadel. Danach war ich absoluter Cyberpunk-Fan, und bei mir war es also quasi nicht so wie bei vielen, die erst irgendwie Neuromancer und Bücher gelesen haben und so auf diese Schiene gekommen sind. Bei mir war es wirklich das Pen-and-Paper-Rollenspiel, was bei mir den Cyberpunk, die Lust auf Cyberpunk ausgelöst hat, und Shadowrun ist bis heute mein Lieblings-Cyberpunk-Rollenspiel. Da muss ich auch sagen, es gab sehr früh in den 90er Jahren von Nintendo, die hatten im August 93 Shadowrun tatsächlich für Super Nintendo veröffentlicht als Spiel, was ich total geil fand und gezockt habe, denn es gibt ja kaum oder nur sehr wenige, oder zu der Zeit auch gab es nur sehr wenige Cyberpunk-PC-Spiele oder Konsolenspiele. Da hat dieses Shadowrun Super Nintendo Game total rausgestanden, weil es halt sehr einzigartig war. Und ja, ich habe dann sehr lange Shadowrun Pen Paper Rollenspiel gespielt, und wenn halt links und rechts mal ein kleines Cyberpunk-Spiel auf dem PC oder der Konsole rauskam, habe ich es mitgenommen. Es gab aber einfach in 20 Jahren so gut wie nichts. Es gab gute Spiele. Ich meine, Deus Ex und sowas darf man jetzt alles nicht vergessen. Das klammere ich hier mal ein bisschen aus. Ich rede wirklich von der frühen Zeit, wo man einfach da nicht bedient wurde, wo es nichts gab. Und da ist bei mir der Hype und die Lust entstanden, unbedingt mal so ein richtig krasses, hochglanzpoliertes AAA-Cyberpunk-Spiel zu bekommen. Und ich hätte mir gern Shadowrun für das Setting gewünscht. Und dann hat halt CD Projekt Red Cyberpunk angekündigt. Und dazu muss man noch sagen, es gab natürlich auch Cyberpunk ganz früh schon und auch vor Shadowrun schon als Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also es war das erste Cyberpunk-Pen-Paper-Rollenspiel, was da war. Shadowrun kam dann 2-3 Jahre später, ich glaube. Und genau, es gibt halt diese beiden großen Sterne, was die Spielwelt oder was eine ausgearbeitete Spielwelt im Cyberpunk-Bereich gibt am Cyberpunk-Himmel. Und Cyberpunk, CD Projekt hatte dann Cyberpunk angekündigt, und ich war tatsächlich erst ein bisschen enttäuscht, weil ich mir viel, viel lieber Shadowrun gewünscht hätte. Ganz kurz dazu, warum. Cyberpunk spielt halt mehr oder minder letztendlich in Night City, in einer Stadt. Da gibt's auch ein bisschen was drumherum, und es gibt auch in Nordamerika dazu noch ein paar andere Sachen. Aber im Prinzip spielt man dieser Stadt, und Shadowrun dahingegen, da da ist das mal ganz Nordamerika drin, da ist Deutschland drin, da sind auch Teile, da ist auch Asien drin. Das heißt, du hast eine Spielwelt, die eigentlich die ganze Welt umspannt, mit vielen großen Metro-Cities, in denen auch ein unterschiedlicher Charakter anliegt. Wir haben zum Beispiel damals immer in Indianapolis und Seattle gespielt, das waren so die Bereiche, wo wir unterwegs waren. Und wir haben dann auch im Pen-and-Paper-Rollenspiel diese Städte immer weiter ausgebaut, also im Spiel immer weiterentwickelt. Das hat verrückte Formen irgendwann angenommen. Aber ich will jetzt gar nicht so viel darauf weiter eingehen. Nur kurz sagen, dass ich mir halt lieber so eine Spielwelt wie Shadowrun gewünscht hätte, zumal es da eben auch nicht nur Menschen und Hybridmenschen gibt, sondern auch Elfen, Zwerge und Trolle. Da ist quasi die Story einfach, dieses Jahr, vor zwei Wochen, gab es ein Event, das war die sogenannte Goblinisierung. Da ist sozusagen in der Welt, hat sich was verändert, was in den ganzen Menschen einen Teil des Genoms aktiviert hat, von dem die Menschen halt bisher gar nicht wussten, wofür der überhaupt gut war, und daraufhin in der Goblinisierung, in der sogenannten, sind dann alle möglichen Menschen weltweit mutiert von Menschen in Zwerge, Elfen und Trolle. Und meine Vorstellung ist, eine Cyberpunk-Welt, in der eben so viel Vielfalt bei den verschiedenen Fantasy-Wesen vorherrscht und so viele Städte, die man bereisen kann und so weiter und so fort, hätte ich viel lieber gesehen und glaube, das hat auch das größere Potenzial, über Jahre hinweg ausgebaut zu werden und zu einem großen Ding zu werden. Da scheint mir, dass Cyberpunk von CD Projekt eben mit dieser Stadt ein bisschen limitierter zu sein. Jetzt nicht weniger geil, aber halt ein bisschen limitierter. Aber ja, daher kam eben mein Hype. Das war das, was ich gern gehabt hätte. Das war, was geliefert wurde. Ich bin mit dem, was geliefert wurde, super glücklich und habe es auch unfassbar gehypt. Aber ursprünglich kam mein Hype eigentlich von Shadowrun her. So, mal so in a nutshell, warum ich da so heiß drauf bin. Und wir hatten es vorhin schon, als der erste Teaser kam, bin ich sofort Feuer und Flamme gewesen, bin total ausgerastet und habe mir sofort 10 Tickets für den Hype Train gekauft, auch noch gleich für alle meine Freunde mit, ne? Und bin vorne in die Lokomotive eingestiegen direkt und habe die Kohlen ins Feuer reingeschaufelt, während ich durch die Ansage im Zug die ganze Zeit allen erzählt habe, wie geil dieses Spiel ist. So, ich glaube, so kann man mein Hype-Erlebnis ganz gut beschreiben.
Begeisterung übertragen, nennt man sowas, glaube ich.
Ja.
Ja, ist auch so, ich bin ja auch saugroßer Fan von so Filmen wie Blade Runner 1, 2, also 2049,
ja.
Fünfte Element und keine Ahnung, selbst so Sachen wie iRobot und so fallen Total Recall, das fällt ja alles irgendwo damit rein halt, ne? In so dieses Zukunftsszenario, Science-Fiction-Szenario. Und dafür gibt's ja eigentlich viel zu wenig coole Spiele, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Auch bei Büchern ist es da immer ein bisschen schwierig, irgendwas zu finden, was nicht schon total abgenudelt ist. Und deshalb war ich auch von dem Setting, war ich mega begeistert. Also ich war so froh, mal sowas spielen zu können mit diesen Vorschusslorbeeren, dass das ein super Publisher macht. Und ja, dann können wir nämlich jetzt auch damit direkt zum nächsten Punkt übergehen. Das wäre nämlich Erwartungen und was dann auf einen zukam. Wir können das ja mal in so einer Art Vergleich auch der Konsolen oder der,
ja,
der Versionen, wie man es nennen will, mal machen. Weil dann kam nämlich bei mir der Punkt, man war ja total angehypt von dem Ding, ne? Wie er schon 10-mal gesagt. Und ich war auch froh im Endeffekt, ich habe immer meinen Arbeitskollegen gesagt, ah, das ist okay, wenn das 3-mal verschoben wird, dann kann man sich drauf verlassen, dann hauen die auch was raus, was halt auch geil ist und halt auch gut funktioniert.
Kurz dazu, weil du es vorhin schon so geil gesagt hast, ich habe auch meinen Urlaub 3-mal. Also bei jeder Verschiebung habe ich auch meinen Urlaub verschoben. Mein Chef hat auch schon irgendwie geguckt, wie oft willst du denn noch verschieben? Habe ich gemeint, ja, so oft es nötig ist.
Ja. Und ich hatte das sogar wegen CD Projekt Red als Alleinstellungsmerkmal gesehen. Wir haben da wie oft drüber gesprochen, die haben wenigstens die Eier, das zu verschieben, ja, bevor sie halbgare Scheiße raushauen.
Und spannend, hier an der Stelle, immer wenn irgendeine Spielefirma ein Spiel verschiebt, dann rantet Reddit und alles im Internet ab und sagen, oh, wie scheiße, wie schlecht. Aber bei CD Projekt war es so, dass alle so wohlwollend so, ja, ist ja total cool, wenn die Sachen verschieben, weil die wollen es besser machen. Die haben überhaupt keinen Ärger dafür bekommen.
Ja, und das war auch meine Einstellung dazu, weil ich halt gesagt habe, das ist eine Firma, auf die vertraust du. Ja, und dann kam der Tag, so, ich schildere das jetzt einfach mal, wie für mich der erste Kontakt zu Cyberpunk war. Man hatte dann endlich Urlaub. Das Spiel stand im PS Store zum Download bereit. Man hat es natürlich einen Tag vorher gekauft, gedownloadet, dass man morgens, wenn man aufsteht, direkt loslegen kann. Ich habe das Spiel gestartet. Die ersten Videosequenzen kamen, total begeistert von der Optik und allem. Und dann ging es los mit der Charaktererstellung. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich habe versucht, diesen Charakter zu basteln. Hab gedacht, wie sieht denn, also man sieht den ja dann so in Third Person, Was ja eigentlich auch wenig Sinn macht, weil man das ganze Spiel ja aus der Ego-Perspektive sieht, aber das ist ja ein anderes Thema. Und das sah alles. Also ich muss dazu sagen, das habe ich glaube ich schon gesagt, ich habe es für die normale PS4 gedownloadet. Und es stand vorher auch nirgendwo, auch wenn das jetzt immer mal so ein bisschen diskutiert wird, dass das ein reines Next-Gen- oder PC-Spiel wird, stand nirgendwo, oder? Oder dass man eine PS4 Pro, Xbox One X oder sowas braucht.
Nee, ne? Wurde ein allgemeines Spiel für alle Konsolen-PC angekündigt.
Wurde ja auch vor 8 Jahren auch für eine PS4 geteasert. Und nicht für eine PS5. Von der hat er noch keiner gesprochen. So, dann fange ich an, den Charter zu bauen und denke mir, warum sieht denn das so scheiße aus? Dann habe ich am Fernseh-Einstellungen rumgedoktert, an der PlayStation-Einstellungen rumgedoktert. Das gibt's doch nicht. Und dann starte ich das Spiel und es geht los. Natürlich ist man erstmal mega geflasht. Das hat richtig geil ausgesehen von dem, was die an den gerenderten Videos und so da gezeigt haben. Ja. In den Zwischensequenzen richtig gut, oder? Brauchen wir nicht drüber reden.
Der Wahnsinn.
Und dann geht das Spiel los und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit meiner PlayStation nicht. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe erstmal über den Laptop gegoogelt und mir YouTube-Videos angeguckt, was andere Spiele da für Erfahrungen damit gemacht haben. Und das war ja am ersten Tag des europäischen Releases. Und dann hat man gemerkt, so mit jeder Stunde sind mehr Videos, mehr Beiträge im Internet aufgetaucht, wo die Leute
fragen,
was ist das denn? Man muss ja auch dazu sagen, das Spiel, das hat mir schon auch so ein bisschen stutzig gemacht. Das Spiel kommt runter mit ca. 80 Gigabyte und zieht einen First-Day-Patch,
Day-One-Patch,
von 50 Gigabyte. 50 Gigabyte ist das, was normale Spiele haben. Oder es gibt viele Spiele auf der PS4, die haben dann immer 30 oder 35 Gigabyte.
Wobei da muss man aber einhaken, das machen mittlerweile alle Spiele. Also das ist jetzt nicht nur bei Cyberpunk eine
Sache
gewesen, die jemand, das hast du mittlerweile ja leider als Standard oder vielleicht auch zum Glück. Ich weiß da immer nie, ob ich das jetzt eigentlich gut oder schlecht finde. Eigentlich ist es ja was Gutes. Früher musstest du länger warten, bis dann irgendwie so Patches kamen und heute beim Release wird halt das Ganze, was vorher, als es gepresst wurde, nicht geschafft haben, die ganzen Änderungen, die sie nach der Pressung oder nach dem Goldmaster erstellt haben, werden halt nachgeliefert zum Tag 1. Also eigentlich ist es ja was Gutes. Aber das Problem ist, wenn du dich auf so ein Spiel freust und du wohnst irgendwo, wo du eine 1 Mbit oder 10 Mbit Verbindung hast, dann kannst du das Spiel halt nicht zum Release starten, sondern musst halt 2-3 Tage eventuell warten, bis du es halt diesen Patch
gibst. Ja,
und das ist halt echt
scheiße. Zum Glück nicht das Problem. Aber dann auch die Sache, dass man relativ schnell gemerkt hat, diese Schweinebande hat bei allen Videos, die sie gezeigt haben, bei allen Videos von der XCOM, von allen Messen, wo sie das gezeigt E3. Haben, oder E3, überall einfach die PC-Version gezeigt.
Ja,
und niemals eine PS4-Version halt, ne?
Sie haben ja bei den Maßnahmen, ich habe mir die ganzen, also im Nachhinein nach dem Launch war ich auch bei allen, wenn die jetzt irgendwie Konferenzen abgehalten haben oder sich dazu geäußert haben, war ich da. Ich war auch neulich beim 1,5 Stunden Investor Call dabei und habe mir das halt alles komplett reingefahren, um wirklich mal aus erster Hand von den Leuten direkt zu hören, wie die darauf reagieren. Die haben natürlich auch viele kritische Fragen gestellt bekommen. Und eine der Ergebnisse jetzt von diesem katastrophalen, muss man ja leider echt sagen, katastrophalen Launch von Cyberpunk, war, dass sie ihr ganzes Marketing und wie sie Spiele bewerben jetzt komplett umkrempeln werden. Also sie werden weniger berichten, sie werden zeitnäher mit klareren Ausblicken berichten, also auch wann man was erwarten kann, das ein bisschen klarer stellen, und sie werden nicht mehr 7 Jahre vorher anfangen, so einen Hype aufzubauen, also das soll der Vergangenheit jetzt angehören, und sie werden in Zukunft auch klar labeln, wo die Videos, die sie zeigen, aufgenommen wurden, damit da eben kein Mismatch mehr entsteht oder irgendwie kein Unverständnis. Also das wollen sie alles jetzt wirklich gezielt nicht mehr falsch machen.
Man muss dazu sagen, mal für Zuhörer, die das vielleicht noch nicht gespielt haben oder gar nicht wissen, von was wir jetzt reden, das ist nicht so, dass man da Unterschiede gehabt hat zwischen, das eine war 4K HDR Raytracing Videos und das andere in Realität einfach nicht. Das waren zwei komplett unterschiedliche Spiele, gefühlt, ne?
Ja.
Wenn ich das auf der PS4 mir angeguckt habe und habe mir gleichzeitig dasselbe Spiel auf Videos im Internet angeguckt, habe ich gedacht, ich habe ein komplett anderes Spiel.
Ja, vor allem
im
Vergleich mit
PC, ja. Ja, also mit dem PC, klar, das ist ja auch immer High-End-Grafik, aber dass das so, ich habe noch nie ein Spiel gehabt, korrigier mich, Tobi, wo diese Unterschiede für ein Spiel, das ganz offensichtlich für alle Konsolen, alle Generationen released wurde, so krass waren.
Ja,
da bin ich mir wirklich auch verarscht vorgekommen, das muss ich ganz ehrlich auch mal sagen.
Halt, ne? Es war mehr, als was man erwartet hätte, oder sage ich mal, es hat den gewohnten Toleranzbereich der Unterschiede überschritten. da hat man schon so, man hat ja so ein Leeway, man sagt so, ja klar, das sieht vielleicht nicht gleich aus, weil die Konsole, die mehr Power hat, kann da ja ein bisschen mehr, aber man erwartet halt nicht so einen großen Unterschied und der war ja schon teilweise da. Ich glaube mittlerweile, nach den letzten Patches ist das nicht mehr so, was ich jetzt zuletzt in den letzten 2 Wochen gelesen hatte. Lese ich auch, also man muss dazu sagen, als Cyberpunk, ja lange bevor Cyberpunk da war, gab es eine Reddit-Community zu dem Cyberpunk-Game, die das halt unglaublich gehypt und gefeiert haben. Und nach dem schlechten Start hat sich das die ganze Liebe dort komplett in Hass verkehrt. Also da wurde einfach nur noch jetzt über seit Release monatelang nur noch gebasht und zwar vom allerübelsten. Wenn du da rein bist und gesagt hast, hey, ich hatte Spaß, dass ich das Spiel gespielt habe, kam sofort Hexenverbrennung, sofort 1000 Leute, die dir irgendwie die Cyberarme auf den Kopf gehauen haben. Also war gar nicht, und zwar, das ging so weit, dass sich diese Community abgespalten hat in eine Subcommunity, die Low Sodium Cyberpunk Reddit, wo halt nur positiv, wo im Prinzip einfach kein Salt, man will da kein Salt sehen, sondern nur über die schönen Dinge reden. Also Leute, denen das Spiel Spaß macht, sollen da gegenseitig Spaß miteinander haben. Und ja, in der Community bin ich auch nur noch unterwegs. Ich habe mich von der anderen Community auch komplett entfernt. Aber, und jetzt kommt das Spannende, seit einigen Wochen wechselt diese Community, die voll auf Hass umgeschlagen ist, gerade wieder zurück, nicht in Liebe, aber in Wohlwollen und positiv. Da kann man jetzt was Positives schreiben und wird nicht mehr sofort verbrannt. Ich merke, wie die Stimmung sich gerade langsam dreht. Und das liegt auch an den Patches, weil die halt vieles, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, repariert haben. Nicht perfekt, das sonst nicht alles, aber
ja. Wir sind ja momentan bei Patch Note 1.22. Das Spiel hat jetzt mittlerweile 250 GB, wenn du das komplett runterladen willst für die PS4, ne? Noch dazu muss man sagen, und das habe ich noch nie erlebt in meiner kompletten Zockerzeit, dass ein Spiel aus dem PS Store genommen, also aus dem PlayStation Store genommen wurde. Und das ist auch immer noch nicht möglich, für die PS4 das runterzuladen, ne?
Ja, auf dem Investoren-Call wurden sie auch danach gefragt, wie sieht es jetzt eigentlich da mit der PS4 auf? Und ich stimme dir zu, ich glaube, also wenn ich mich nicht irre, ist das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist, oder? Ich glaube, das ist ein Präzedenzfall. Ich glaube nicht, dass das vorher schon mal vorkommen ist.
Habe ich noch nie, also ich wüsste es nicht. Und ich habe heute morgens erst nachgeguckt, ist es immer noch nicht möglich. Ich habe mir jetzt natürlich gesagt, das muss man jetzt auch als von weg nochmal sagen.
Vielleicht habe das ja komplett. Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, da wollte ich schon sagen, wie die drauf reagiert haben, weißt du? Ob das zurückkommt in den PlayStation Store und sie wissen es nicht. Also Sony hat ihnen jetzt noch kein klares Signal gegeben, aber sie glauben halt mit jedem Patch, den sie bringen, sagt Sony irgendwann, jetzt passt's wieder und jetzt lassen wir es zu. Meine persönliche Vermutung ist, das wird so sein, wenn die Next-Gen-Version für Cyberpunk rauskommt nächstes Jahr, dass es im Rahmen dieses Updates wieder in den Store zurückkehren könnte. Das ist so meine Vermutung. Aber ich weiß nicht, ob noch 2 weitere größere Patches schon Sony ausreichen, um das Spiel zurückzubringen. Da bin ich unsicher.
Schon krass eigentlich, ne?
Total krass, ja.
Also man muss auch, das wollte ich jetzt gerade sagen noch, ich habe das ja genauso wie du komplett durchgehauen und ich habe das ja auch mit der PS4-Version durchgespielt, auch weit über 100 Stunden. Ja. Ich habe jetzt für mich erstmal gesagt, ich warte jetzt, bis ich das nochmals angehe und mir dann nochmal ein endgültiges Urteil auch erlaube, bis die Next-Gen-Version für die PS5 da ist, mit alles aufgehübscht und dann werde ich es nochmal anfangen und nochmal dem Spiel nochmal die letzten Prozent der Top-Wertung nochmal abkitzeln, nenne ich es jetzt mal. Ne? Weil ich denke mal dann, wenn du nichts mehr Katastrophen-Launch, von denen zu sagen hast, können wir ja mal mit den Positiven sagen.
Ich hätte tatsächlich noch was dafür. Und zwar so. Also ich habe überlegt, womit kann man das denn am ehesten vergleichen? Und da fallen mir natürlich sofort Elder Scrolls und Fallout ein. Also irgendwie Skyrim, Oblivion und die Geschichten. Denn das sind Spiele, die unfassbar beliebt sind, überall auf der Welt gespielt werden, sich aber Millionen Mal verkaufen und das auch über lange Zeit. Ich meine, Skyrim ist jetzt auch schon irgendwie über 10 Jahre alt und warum finde ich die so gut vergleichbar mit dem Spiel? Weil die auch zwar keine katastrophalen Launches hatten, aber die Spiele voll von Bugs waren zu Beginn. Die haben einfach vor Bugs gestrotzt und gesprießt. Bugs sind, wenn sich Skyrim die Haare schüttelt, fallen da überall Bugs raus. Weißt du, was ich meine? Und jetzt nach 10 Jahren, muss man sich mal überlegen, sind Spieler immer noch dabei, das Spiel zu optimieren über Mods, die sie selbst schreiben, die gar nicht von Bethesda kommen. Bethesda hat zwar auch einen Shop und die kloppen da hier und da mal eine überteuerte Rüstung, die scheiße aussieht, für 5 € rein, aber die Spieler reparieren das Spiel und ich gucke fast jeden Tag auf Nexus-Mods vorbei, das ist so ein Pleasure von mir. Einmal am Tag gucke ich da rein und gucke, was es am Tag für neue Mods für Skyrim gibt und probiere die dann einfach mal just for fun auch aus. Und Es gibt zum Beispiel den inoffiziellen Skyrim-Patch. Da haben super viele Spieler zusammengearbeitet, eine richtig große Community, um einen gigantischen Patch zu entwickeln, einen Mod, der einfach Skyrim fixt und die ganzen Sachen, die da drin kaputt sind, repariert und das Spiel spielbar macht. Also es gibt quasi ikonische Marken da draußen oder IPs, die sehr ähnliche Probleme hatten wie Cyberpunk und die auch verunglimpft wurden oder dafür halt eben auch wo Spiele sauer waren ohne Ende. Und trotzdem zählen diese Spiele zu den beliebtesten RPGs aller Zeiten weltweit. Und ich denke, Cyberpunk ist gar nicht so weit weg davon. Ist eigentlich super ähnlich und eigentlich irgendwo fast die gleiche Situation. Aber CD Projekt hat halt durch ihr Marketing und durch dieses Bedienen von dem Hype dafür gesorgt, dass es eben doch nicht gleich ist, sondern Unterschied ist, weil sie viel zu sehr weißt du, beim Bethesda-Spiel weißt du einfach, dass das so buggy am Anfang ist. Weil wenn das nächste Skyrim-Ding rauskommt, dann wissen alle, dass man in den ersten Monaten erstmal Quests nicht funktionieren, irgendwelche weirden Bugs sind, die dann zu Memes im Internet werden und so. Das ist ganz normal und das nimmt denen auch keiner übel, weil die Erwartungshaltung auch stimmt. Und genau das hat CD Projekt hier falsch gemacht. Sie haben eine Erwartungshaltung gemacht, dass der Heiland vom Himmel kommt, der die ganze Welt für immer und ewig verändert und der ist tadellos und fehlerfrei und der ist shiny und der hat einen geilen Fashion-Style und das haben sie verkauft und diesem Bild sind sie nicht gerecht geworden einfach am Ende.
Ich muss natürlich dazu auch nochmal sagen, vielleicht stoppen Sie abschließend zu dem Gebäsche. Mhm. Ich bin ja ein relativ einfach gestrickter Mensch halt, ne? Wenn ich sage, also ich stelle mir jetzt vor, wir sitzen jetzt bei CD Projekt Red ein paar Wochen vor Release. Und jetzt ruft der Tobi aus der PS4-Abteilung an und sagt, hier, Leute, mal ganz ehrlich, wir haben das heute Morgen mal da reingelegt und mal versucht zu spielen. Das können wir so nicht releasen. Das geht nicht. Das ist so verglichen mit, wir sitzen irgendwo in einem Irish Pub, die vorher sagen, wir haben den besten irischen Whisky, den ihr jemals getrunken habt. Dann kommt die Bedienung an, du bestellst den besten irischen Whisky, den jemals einer getrunken hat. Und dann stellen sie dir ein Glas Wasser dahin. Trübes. Ja. Wasser. Und dann sagst du hier, das hat doch nichts mit dem irischen Whisky zu tun, das ist ja deutsches trübes Leitungswasser. Ja, sagen die, ja, wir sind doch nicht so weit. Da steht zwar drauf, wir haben den besten, den haben wir noch gar nicht. Wir arbeiten noch dran, wir haben noch keine gute Methode zum Destillieren gefunden, aber wir haben schon mal coole Fotos davon gemacht und so. Aber momentan sind wir über den Status Wasser noch nicht raus, wir wissen noch nicht, wie wir ihn brennen.
Ja.
Das ist, und ganz ehrlich, da würde ich halt keinen zweiten Whisky mehr kaufen, mal, um bei dieser dämlichen Analogie zu bleiben. Aber so habe ich mich hier am ersten Tag gefühlt. Ich habe gedacht, ich habe gerade ein Auto gekauft, wo nicht funktioniert. Das ist natürlich jetzt preislich ein bisschen anderer Content. Aber ich verstehe nicht, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, bei der ganzen, auch bei meiner ganzen Zuneigung zu CD Projekt Red, warum da nicht ehrlich mal gesagt wurde, Leute, wir können die Old-Gen Version nicht releasen.
Verstehe ich auch nicht. Also ich glaube, warum sie es so released haben, wie sie es released haben, war klar, da war Investorendruck und so dahinter und es war Weihnachten. An Weihnachten kann man halt richtig viel absetzen. Ich meine, sie haben 13 Millionen Spiele verkauft. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn, ja, was die dann auch trotz des Zustandes des Spiels für ein Geld verdient haben damit, ne? Und ich,
ja, weil du hast es ja blind gekauft.
Du hast es ja
blind gekauft, man wusste es ja nicht.
Ja.
Am nächsten Tag, ich denke mal, die nächste Woche werden die Verkaufszahlen drastisch gesunken sein. Halt, ne?
Nee, gar nicht. Das ist ja gerade das Interessante, die haben jetzt die Zahlen bekannt gegeben. Das Spiel hat sich nicht nur von Vorbestellungen, also generell einfach super krass stark verkauft. Und die hatten ja bis zum 20. Dezember, durfte man es ja bei denen direkt zurückgeben, weil das hat ja, Xbox und Sony nur so bedingt betreut. Und da hat CD Projekt einfach gesagt, ja egal, dann schickt uns das Spiel zurück, schickt uns das, wir kümmern uns, wir geben euch das Geld quasi direkt zurück, was ich auch ziemlich krass finde, weil das kaum ein Publisher macht oder vielleicht so gut wie noch nie einer gemacht hat, zumindest.
Ich glaube, das musste noch nie einer machen.
Ja, vielleicht, oder? Stimmt, guter Punkt, musste, obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, es gab schon Fälle, bei denen das angemessen gewesen wäre, aber es ist selten, dass es gemacht wird und die haben dann mal veröffentlicht, dass so gut wie kaum, es wurden fast kaum Spiele zurückgegeben, also trotz des großen Rants und trotz des katastrophalen Starts haben die meisten, mit der überwiegende riesige Mehrteil der Leute das Spiel einfach behalten und gar nicht erst zurückgegeben. Ja. Und bei manchen Spielern, die durften das Spiel ja sogar behalten, konnten zweite Spiele, haben trotzdem ihr Geld zurückbekommen. Ne? Also haben das Geld bekommen, das Spiel funktionierte dann weiterhin. Die hatten dann quasi beides bekommen. Geld und das Spiel for free.
Und das, glaube ich, kann ich einen sehr guten Übergang bauen, dass man endlich mal zu positiven Sachen kommt. Mein Arbeitskollege hat mich gefragt an Weihnachten oder nach Weihnachten, warum gibst du das Spiel nicht zurück? Nachdem ich ihm eine sehr ausführliche Täterbeschreibung abgeliefert habe. Und da habe ich, gesagt, ich glaube, der Anne ist auch mit dich gesagt, eine Analogie, mehr verzeih mir für die, das Wort, den Wortlaut. Ich habe mir dann gesagt, Andreas, pass auf, ich erkläre es dir ganz einfach. Das ist die hässlichste Alte im Dorf, die am besten fickt. Und genau so ist es. Deshalb hat mir das Spiel nicht zurückgegeben. Es hat unendlich viele Sachen, wo ich hier gesessen habe, den Kopf geschüttelt habe, abgesehen von den ganzen Abstürzen und den ganzen technischen Problemen. Aber am Ende vom Tag, und jetzt können wir auf das Positive kommen, hat es einen unglaublichen Spaß gemacht.
Ja, bevor ich über die Brücke gehe, wo du gerade drüber gegangen bist, habe ich noch eins, was ich sagen muss, sozusagen, bevor ich den letzten Fuß auf die auf diese Brücke setzen kann. Wir haben jetzt ja ganz viel technische Mängel, die wollen wir jetzt auch gar nicht im Detail durchgehen. Das könnt ihr alles im Internet in 1000 YouTube-Videos und auf 1000 Webseiten nachlesen, wenn ihr wissen wollt, was genau nicht so toll war. Es gab einfach Grafik. Ich nenne jetzt nochmal einen großen, den ich mit am ärgerlichsten unter anderem fand. Da bist du durch die Stadt gefahren und weil die Konsolen, die Älteren dann nicht hinterherkamen, um das Spiel zu verarbeiten, sind die Wände von den Gebäuden einfach weg gewesen und du konntest quasi in die Gebäude reingucken, so als ob Godzilla außen mal die Außenwand abgerissen hätte. Und da stirbt auch die letzte Immersion. Das kann man nicht übersehen, das kann man nicht ausblenden. Und das sind alles sehr technische Sachen. Aber bei mir gab es halt auch noch so ein bisschen diese, ja, sozusagen die Enttäuschung in der Vision. Wie gesagt, ich hätte lieber so ein Shadowrun gehabt, was über alles hinausgeht und hab ein ziemlich geiles Night City bekommen, was auch cool ist, aber jetzt noch ein letztes Aber, was nicht technisch ist, sondern eher so inhaltlich. Ich habe von dem Spiel erwartet, dass es so wie The Witcher ein revolutionäres neues Ding, eine Neuerung mit reinbringt, die dafür sorgt, dass dieses ganze Genre verändert wird, dass Cyberpunk vielleicht insgesamt auch in der Spielewelt noch hoffähiger wird, dass danach viele neue Cyberpunk-Spiele weiter released werden und dass da irgendein Feature drin ist, was sozusagen mich vor Faszination gefrieren lässt vor meiner Konsole oder vor meinem PC. Und das hatte es jetzt halt nicht. Das finde ich, ist für mich der größte Verlust, weil was ich mir vorgestellt habe und was mein Wunsch war, ich gehe morgens in diese Stadt, ich stehe in meinem Apartment auf, ich gehe erstmal zur Kaffeemaschine, ziehe mir einen Kaffee, ich laufe mit dem Kaffee in meiner Hand, Spiele wie Star Citizen zum Beispiel ermöglichen sowas, durch die Gegend und gucke erstmal die News. Da steht drin, heute sind es 23 Grad in Night City, der große Wochenmarkt auf der Plaza findet heute statt. Ich trinke meinen Kaffee aus, putze mir die Zähne, mache mich ein bisschen fresh im Spiegel, irgendwie so, weißt du, so ein implementiertes System, wo man sich jeden Tag einfach mit ganz wenig Aufwand Loadouts abspeichern kann oder Aussehens-Updates. Und dann sagst du halt eben, okay, ich ziehe heute mal, das klingt jetzt blöd, aber ich bin halt ein Rollenspieler, ich ziehe halt mein Shopping-Outfit an und dann fahre ich mit dem Taxi, mit der U-Bahn, zu Fuß flaniere ich oder mit dem eigenen Auto in diese Plaza, laufe über den Markt. Und da habe ich mir vorgestellt, da gibt es dann Charaktere, die erkennen mich wieder, wenn ich öfter da war. Wenn ich also zum vierten Mal auf den Markt gehe, dann winkt mir der eine Verkäufer schon und sagt irgendein, gute Wie, was geht denn bei dir heute? Hast du schon gehört gestern in den News, hier wurde das und das überfallen oder das und das wurde gesprengt oder es ist ein neuer Chip auf dem Markt und ich habe eine Schwarzmarktversion davon, willst du mal bei mir unter den Tisch gucken? Das wäre für mich innovativ und neu gewesen, dass die ganze Spielwelt so auf dich reagiert, so lebendig und atmend, dass du wirklich ein Mensch in dieser Welt bist, der da durchläuft. Und ich hätte es ihnen zugetraut, und ich traue es ihnen auch immer noch zu, so ein Spiel zu bauen. Sie haben es mit Cyberpunk, aber dieses Ziel, dieses absolute Alleinstellungsmerkmal und diese Neuerung leider nicht abgeliefert. Die ist nicht drin, ist kein Teil von dem Spiel. Und für mich war das der größte Abstrich, weil ich kann nicht mal in dem Spiel, das ist jetzt auch noch ein letztes Gerente, ich kann nicht mal zu irgendeiner der 1000 Verkaufs-Hotdogs und Sushi-Shops, die einfach an der Straße stehen, gehen und kann mir da eine Sushi oder einen Hotdog kaufen. Es geht nicht. Es passiert nur der Rahmen.
Das habe ich bis heute auch nicht verstanden.
Und das ist für mich halt irgendwie so ein Immersionsbreaker, wo ich dann sage, also komm Leute, sowas muss doch Minimum drin sein. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann ein Patch kommt, der genau das aktiviert. Ich wette sogar darauf, dass das noch kommt, weil die wissen, welches Potenzial sie da liegen haben und sie wissen auch, dass sie es nicht genutzt haben.
Aber das hätten wir es halt vielleicht einfach mal ein Jahr später releasen sollen und hat vielleicht vorher mal dran arbeiten sollen, ne?
Ganz ehrlich.
Über Suppenwasser dahin zu stellen halt, ne?
So ist es. Sie hätten sich das Jahr nehmen sollen und ich glaube, dann wäre es eine reine Erfolgsgeschichte gewesen. Zwar wäre mein Hauptkritikpunkt, den ich gerade genannt habe, dann immer noch nicht im Spiel gewesen und ich würde dann in unser Podcast, wenn die das Jahr gehabt hätten, also in einem Jahr in der Zukunft von jetzt gesehen, immer noch das kritisieren, dass ich das nicht bekommen habe. Aber es ist halt auch ein sehr persönlicher Wunsch von mir gewesen, angetrieben durchs Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo du ja alles frei erfinden und entscheiden kannst und eben genau diese Welt so spielst und so hast. Und dass das halt eben ein Computerspiel, was allen Leuten irgendwie auf der Welt gefallen muss, diesen Scope nicht bedienen kann, das ist ja auch irgendwo realistisch. Ich habe da zu viel erwartet, zu viel gewollt. Ja. Das ist auch mein Fehler irgendwo. Aber ja, das wollte ich nur mal als letzten Punkt einschieben, weil das eben gar nichts mit Technik zu tun hat, sondern eher mit Tobis Fantasie. Was ist für mich das Ultima-Game? Was muss das haben? Ja, es muss Seele haben. Es muss ein eigener Charakter sein. Es muss selber irgendwie zum Mensch werden, so. Und ja, das wollte ich noch als letztes sagen. Jetzt bin ich auch über die Brücke drüber und stehe neben dir auf der anderen Seite.
Gut, jetzt können wir ja mal. Ich meine, es wird jetzt bei allem, was wir immer mal wieder ansprechen, immer mal wieder zu arbeiten kommen. Ne? Das ist klar, weil wir ja immer so dieses. Was haben sie gemacht? Was hätten wir wirklich besser draus machen können, kommen können? Ist ein wirklich kontroverses Spiel halt an vielen Stellen halt, ne? Ja. Was es aber ja auch wieder interessant macht. Das muss man ja auf jeden Fall dazu sagen. Würde ich sagen, weil ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, so diese Charaktererstellung, da kann man ja mal kurz drauf eingehen, wie hat sich dieses Spiel überhaupt so für diesen eigenen, ich meine, es ist ja ein Rollenspiel. An ein Rollenspiel hat man ja andere Erwartungen als an irgendeinen Ego-Shooter, wo man halt einfach eine vorgefertigte Version von irgendjemandem spielt, was ja The Witcher eigentlich auch nicht geboten hat. Man hat ja eine vorgefertigte Version oder eine vorgefertigte Rolle gespielt, was das Spiel aber noch viel, viel besser gemacht hatte. Und so hatte ich am Anfang eigentlich auch Cyberpunk verstanden, dass du drei Origin-Stories hast, die du am Anfang auswählst, was ja auch der Fall ist. Und dann je nachdem, was du da davon spielst, Corbo, Street Kid oder was war das dritte?
Ich habe Street Kid Netrunner gespielt. Also meine Wii ist ein Street Kid mit Netrunner-Fähigkeiten. Geboren
und aufgewachsen in Night City. Genau, je nachdem, was man für eine Origin wählt und für eine Spezialisierung im Laufe des Spiels macht, dass man halt so eine vorgefertigte Rolle plus spielt. Das war meine Vorstellung. Ich hatte mich auch im Vorfeld viel damit auseinandergesetzt, was kann man spielen, wie möchte ich auch mal spielen da drin. Also ich habe ja dann auch das so gemacht, also man hatte so den Corpo, das war so mehr jemand, der aus diesen ganzen Konzernen kommt, den Nomad, jemand, der bei so einer, ja, ich würde es jetzt mal ganz salopp sagen, Sons of Energy Outlaw Gang ist, oder? Kann man das so sagen?
Also, ja, vor allem, dass die halt außerhalb der Stadt leben.
Genau, und Street Kids waren halt einfach, ich sag mal, Kleinkriminelle aus der Stadt, wenn man es ganz salopp ausdrückt, oder?
Genau, irgendwie so Kleinkriminelle immer mit dem Wunsch aufzusteigen, zum großen Runner irgendwie in den Schatten zum Star zu werden, Karriere zu machen letztendlich auch, um diesem schlimmen Leben auf den Straßen auch zu entkommen.
Ja, und das sind halt so diese drei Origins da dabei gewesen, wo man sich dann einen davon ausgesucht hat. Wie gesagt, ich habe den Corpo genommen, also jemand, der aus dem Konzernwelt kommt. Und man hat sich ja dann von vornherein, oder ich habe so gemacht, so überlegt, in welche Richtung will man gehen. Und da waren wir ja beide relativ gleich, ne, dass wir so beide Richtung Netrunner gegangen sind. Also Intelligenz, Technik als Hauptskillung genommen haben. Dazu muss man sagen, es gibt ein Skillsystem, das eigentlich sehr interessant ist. Man hat so 5 Hauptskills. Hauptattribute, nenne ich es jetzt mal, in die man investieren kann. Man kriegt immer wieder Erfahrungspunkte, die man da rein investieren kann. Und hinter diesen Hauptattributen verbirgt sich dann jeweils so ein Perk-Baum mit Fähigkeiten, Perks, die man dann halt dementsprechend auf sich zuschneiden kann.
Genau, die Haupteigenschaften geben immer, also je nachdem, wie hoch du die gelevelt hast, geben immer vor, wie hoch du auch die Perks darunter mitleveln kannst. Das ist sozusagen dein Limit für die Weiterentwicklung. Klar, die sagen halt, du bist sehr athletisch oder so. Klar, dann kannst du mehr Körperfähigkeiten haben und daraus Vorteile ziehen. Und Netrunner ist dann vielleicht halt nicht so sportlich, hat aber halt Brain, ne, und kann da. Ja.
Genau, du musst halt eine gewisse Höhe in dieser Fähigkeit haben, um dann die Höhe der Perks auch zu bestimmen. Und da auch noch, das fand ich sehr schön gemacht, konntest halt nicht in irgendwas besser werden, was du nicht genutzt hast. Also du konntest nicht sagen, ich will stark in schwere Waffen werden oder im Faustkampf und hast es aber nie gemacht. Da bist du auch nicht besser geworden. Und das ist ja auch so wie bei Skyrim, ne?
Genau.
Das wird man ja auch besser in dem, was man macht. Finde ich auch immer einen ganz guten Ansatz.
Gefällt mir auch gut. Ich mag das auch sehr gern, dieses System, weil das fühlt sich so an, dass man halt, seinen Charakter wirklich entwickelt hat.
Was ich dabei immer so ein bisschen traurig finde, und da kommen wir später auch nochmal bei einem anderen Punkt drauf zu, ist die endgültige Konsequenz hinter sowas. Ich erwarte mir dann halt immer, wenn ich einen Corpo spiele, der auf Intelligenz und so geht, dass der so hoch gewichtet ist, dass ich in den anderen, wie bei einem richtigen Rollenspiel, bei einem Pen and Paper, umso stärker ich mich in irgendwas mache, umso schlechter werde ich in allem anderen. Und das erwarte ich dann halt immer bei so Spielen, was sie hier auch wieder nicht so hundertprozentig umgesetzt haben oder auch nicht gut umgesetzt haben, dass ich sage, wenn ich viel auf Technik und Intelligenz gehe, also jemand, der kopflastig arbeitet, dann habe ich halt auch einen Malus auf Körperkraft und Geschicklichkeit. Ja. Und dann ist auch das, wie ich meinen Charakter angelegt habe, tut viel mehr in diesem Spiel beeinflussen. Und mehr, es ist viel mehr merkbar, okay, ich kann dann halt keine Tür aufreißen, weil ich die Kraft nicht dazu habe. Und da ist ja dann gerade im Endgame, umso höher man im Level gekommen ist, ist das ja schon sehr verschwommen, muss ich sagen.
Wobei, da würde ich jetzt hier so einhaken bei dem einen Punkt. In Night City spielt es nicht mehr so eine große Rolle, weil du dir die Körperkraft nachrüsten kannst. Das heißt, wenn du nicht athletisch bist, sondern Netrunner bist, dann kaufst du dir halt einfach Arme und Beine, die du das dann halt machen,
ja, was du genau willst. Das meine ich. Aber im Endeffekt hast du, egal wie du angefangen hast, welche Skillungen du genommen hast, bis auf ein paar kleine Unterschiede, warst du am Ende trotzdem wieder ein Allrounder. Und das hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass das mal nicht möglich ist. Ja, es gibt ganz wenige Spiele, wo du wirklich merkst, okay, wenn ich in die Richtung gehe mit der Skillung, dann kann ich das andere halt nicht. Siehe Disco Elysium ist da ein super Beispiel dafür. Wenn du da halt in einer hohen Intelligenzwert hast, also umso höher du manche Werte setzt, umso niedriger werden die anderen. Und dann kannst du es halt nicht. Dann musst du deinen Spielstil und das, was du machst, halt einfach darauf anpassen. Und das habe ich da ein bisschen vermisst.
Bei Disco Elysium haben die noch was super Geiles auch eingeführt. Und zwar, wenn du jetzt einen Wert sehr hoch skillst, kann der auch gegen dich arbeiten und dich täuschen. Eine sehr hohe Intelligenz oder ein sehr hohes Inland Empire kann dich manchmal auch auf den falschen Pfad führen. Also kann quasi auch mal nicht hilfreich sein. Was aber geil ist, weil es das umso, weil es diesen Perk oder diese Eigenschaft von einem als Charakter umso interessanter macht. Ne? Man muss der nicht vertrauen, die arbeitet eventuell gegen mich. Ich muss mit der reden, ich muss mich mit der auseinandersetzen. Das ist sowieso.
Und sowas, das hat ja nochmal eine geile Meta-Ebene da drin, aber sowas hätte ich. Ich hatte so für mich die Hoffnung, dass dieses Balancing der einzelnen Klassen in Kooperation mit dem Origin, den er wählt, viel mehr Impact auf meine Spielweise hat. Was es leider nicht wirklich hat. Das hat es aber nicht bis zum Ende stringent durchgezogen halt, ne?
Das stimmt.
Muss man leider sagen.
Das ist nur relevant im Rahmen des Prologs oder der Einführung und danach sagen, jetzt bist du hier, das ist jetzt so Haken dran und jetzt darfst du, ist ja auch okay, aber ich habe mir eher so halt dann als alter Rollenspieler halt so im Kopf meine Gedanken gemacht. Weißt du, als ich bei der Charaktererstellung war, habe ich so gedacht, meine Wie ist ein Street Kid, die wurde geboren im Dreck in Night City, irgendwo zwischen den Schatten, in der Pisse und in dem Müll und versucht halt jeden Tag irgendwie was zu essen zu kriegen und zu trinken, um halt irgendwie nicht zu sterben. Und die ist an den Menschen und so in der Stadt interessiert, klar, weil nur durch ihre Familie, durch ihre Gang oder so kann sie überhaupt überleben und ist halt auch in einem Abhängigkeitsverhältnis, weil sie gar nicht individuell und eigenständig so weit sein kann. Dafür hat sie weder die Kohle noch die Aufstiegschancen oder Möglichkeiten, dass sich irgendwas jemals verändert an diesem Drecksleben. Und sie weiß, dass sie früher oder später draufgehen wird, auch wenn sie noch sehr jung ist, weil sie unweigerlich jeden Tag in irgendeine Kampfhandlung verwickelt werden kann, bei der sie dann den Löffel abgibt. Und deswegen hatte ich so für meinen Wie als Hintergrund beschlossen, dass die halt so jemand ist, der sagt, ich gehe all in, ich versuche einfach noch einen Unterschied in dieser Welt zu machen, bevor ich draufgehe und ich gehe sowieso drauf und ich glaube nicht an meine eigene Rettung oder so. Ich will einfach nur noch mal in dieser Welt irgendeinen Unterschied machen oder halt der krasseste Netrunner irgendwie in dieser Stadt werden, in dieser Stadt, wo eh alles vor die Hunde geht und scheiße läuft, wo sowieso alles am Absterben ist. Und dann hat sich auch rausgestellt, dass so ein Netrunner völlig OP ist, auch immer noch
mit alten
Patches. Das ist so ein bisschen wie, als ob der Ultimo-Magier ankommt, der guckt auf so eine krasse Armee von Elfen runter und der sagt so, haha, Schnick, und dann fallen die einfach alle tot um. Das ist
Netrunner. Das hat mich, ich meine, das war zum Spielen irgendwo richtig geil. Irgendwo war es cool. Und meine Idee war ja auch, wie du es ja gesagt hast, ich habe mir so eine eigene, ein bisschen über diese Origin hinaus, so meine eigene Geschichte für mich überlegt, wie spiele ich das? Wie bei einem Pen-and-Paper-Spiel. Da ist mal zu viel fokussiert. Ich habe mir gedacht, ich spiele so ein richtig arrogantes Corpo-Arschloch. Das heißt, ich werde auch bei vielen, wenn es das gibt, und es gab es, bei vielen Entscheidungen in Dialogen auch immer gern mal den Wichser spielen, der nicht immer nur gute Sachen macht, nicht immer sagt, ja, ich helfe der holden Jungfrau, sondern ich spiele ein richtiges Arschloch auch da, hier und da mal, was meistens gar nicht ging, muss man da dazu sagen. So einen richtigen Arsch konnte man eigentlich nicht spielen. Man konnte so ein bisschen unangenehm Depp spielen, aber so einen richtigen, arroganten Arsch war eigentlich nicht möglich zu spielen halt, ne? Ja. Und halt, ich habe mir dann gesagt, okay, ich gehe auf auch in dieses Netrunner-Thema, weil ich das halt gerade in der Cyberpunk-Welt super interessant fand, da mit allen Elektro-Themen zu interagieren zu können und gehe dann auf eine, ich spiele nur mit Pistolen, war von vornherein meine Idee. Mhm. Auch wenn es das vielleicht schwieriger macht, was es überhaupt nicht gemacht hat, gerade die ein oder andere Pistole, mega overpowered, du hast nur noch gewone-shottet irgendwann.
Oh, die Lizzie zum Beispiel, super. Ja, geil.
Genau. Und wie du gesagt hast, es war irgendwann, Ja, man hat Fähigkeiten als Netrunner von anderen den Geist zu beeinflussen, aber die haben überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Das wäre so, als wär ich der Messias
Ich,
in der Netzwelt
ja,
gewesen.
genau. Ich finde
Das fand
aber
ich ein
positiv.
bisschen.
Also was ich gut finde, ist zum Beispiel, also eine Parallele zu unserer Welt von heute, die in dem Zusammenhang vielleicht Sinn macht. Heute kannst du auch ein Botnet haben oder ein Virus, der kommt, der halt Milliarden von Maschinen infiziert und die unbrauchbar macht oder verschlüsselt und so. Und insofern ist das für die Welt von Cyberpunk auch realistisch, dass es sehr starke einzelne Individuen gibt, Netrunner, die halt bis an die Zähne bewaffnet sind und die halt, da jeder Mensch Technik im Körper hat, die auch wirklich einfach hacken können. Also das Szenario ist mir schon realistisch.
Das ist auf jeden Fall, da brauchen wir drüber hin, das ist
Aber
gut,
weißt du,
ja.
nur der Arnold Schwarzenegger der Netrunners sollte diese Fähigkeiten haben. Der Terminator von den allen. Und am
Ja.
Ende vom Spiel bist du der ja auch. Aber dass du das halt schon auf der Hälfte oder so im Spiel schon so mächtig bist, das ist halt das, was etwas zu früh kommt, finde ich. Wo die
Und viel
Progression.
zu mächtig.
Genau, und vor allem, also vielleicht, das müsste man sagen können, was kannst du da alles machen? Du kannst irgendwelche Dinge in Gebäuden sprengen oder so, wo dann halt die Leute, die drum rumstehen, draufgehen. Du kannst machen, dass die sich nicht bewegen können, dass die Granaten, die tragen, einfach explodieren und dann alle drumherum mitnehmen. Da gibt es so viele
Nur
Manipulationsmöglichkeiten.
allein dieser Virus, den du ausbreiten kannst, wo alle davon
Ja.
angesteckt werden und dann
Genau.
alle ganz langsam vor sich hinsterben. Es hat schon Bock gemacht, so zu spielen, da wie Moses durchs Rote Meer zu laufen, durch Hunderte
Völlig
von
krass.
Gegnern. Man muss natürlich auch dazu sagen, da greifen wir schon ein bisschen vor, das Kampfsystem war okay für ein Rollenspiel mit Ego-Shooter-Einlage, aber das war es halt auch schon, ne?
Wobei ich
Von
finde, dass
daher war
das sehr
ich
viel Spaß
relativ
macht.
froh, auf
Also,
Netrunner gegangen zu sein.
ich muss sagen, dass ich auch als Netrunner oft, wenn du die ganze Zeit halt hackst, dann wird es irgendwann ein bisschen nervig oder vielleicht auch mal langweilig und ich bin dann mal ein bisschen auf Katana raus und Pumpgun und in den Nahkampf oft gesprungen. Also einfach mit einem Doppelsprung in die Menge rein und dann eskaliert. Ich habe super viel Spaß. Also ich mag das Kampfsystem vom Cyberpunk tatsächlich sehr gerne. Ich finde, das ist so halt Actionkomödie, beschreibt es am besten. Es ist einfach so dieses Rein und drauf los, wie ein guter Film mit Bruce Willis. Und ich stehe da drauf. Also für mich muss das nicht irgendwie mehr sophisticated sein. Ich habe da Spaß.
Ich
Das
hätte mir
ist.
da schon sehr viel mehr Tiefgang im Kampfsystem gewünscht. Ich fand es viel zu einfach. Viel zu generisch, man musste keine Strategie anwenden, ich bin kein großer Fan von Schleichspielen. Also so, die permanent
Ich auch
schleichen,
nicht.
Gegner beobachten, stundenlang warten, bis der Gegner sich umdreht, habe ich auch nicht so Bock drauf.
Nee.
Aber irgendwo da dazwischen muss man sich bewegen, dass man sich wenigstens ein bisschen Strategie überlegt, okay, den attackiere ich so, da mache ich das und ich muss halt immer
Ja,
in Deckung bleiben, weil wenn der mich einmal trifft, weil ich bin ja körperlich nicht so gut, ein Treffer bin ich tot, das wäre doch mal interessant gewesen. Aber im Endeffekt konnte ich mich permanent heilen, also ich war relativ unsterblich auch. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin im Kampf. Wenn, dann bin ich immer nur gestorben, weil ich durch irgendwelche Bugs irgendwo runtergefallen bin halt, ne?
Jawohl, da hast du recht. Das kam so gut, kam kaum vor, dass man da gestorben ist. Ich kann mich auch nur vielleicht eine Handvoll in meinen 180 Spielstunden. Also, das, ne, aber
Es muss kein Dark Souls sein, ne? Wo man nur
Nee,
prepare to
gar nicht.
die, das muss es nicht sein immer. Aber wenigstens so ein
Gefühl
Tick
der Herausforderung,
Schwierigkeit.
ne? So Gefühl
Genau.
der
Und dass
Herausforderung.
man sich auch freut, wenn man irgendwas gepackt hat. Ich will jetzt nicht spoilern, da sind
Ja, hast du recht.
Bosse am Schluss. Die hätte ich rauchend mit einer Hand und dabei noch Pizza essend
Stimmt.
gepackt.
Stimmt. Während der Tea Time, wenn du die Füße gemütlich hoch auf den Schemel gelegt hast, so mit einer Hand fertig gemacht. Weißt du so, dieses Bild, Bruce Lee liegt irgendwie da gerade auf so einer gemütlichen Sommerliege, in der rechten Hand was zu trinken und mit der linken Hand wehrt er so einarmig alle Angriffe ab, die auf ihn zukommen und teilt noch aus. So hat sich's angefühlt, absolut.
Ja.
Da hast du recht, ja. Aber ich muss halt sagen, so, wenn, ich hatte ein paar Missionen, wo ich meine Netrunner-Fähigkeiten nicht einsetzen konnte. Und kaum hatte ich die mal nicht, hat sich das Spiel um 180 Grad verwandelt in ein anderes Game. Also da musste ich ganz anders vorgehen, da musste ich Taktik anwenden. Dann ging das alles nicht mehr. Und nicht zu vergessen, später im Spiel kriegst du eine Fähigkeit, dass du durch Wände durchhacken kannst. Wenn du die bekommst, dann ist der Netrunner überhaupt nicht mehr aufzuhalten, weil du stellst dich auf ein Dach, hackst die gesamte Umgebung unter dir, unterirdisch, scheißegal, und alles stirbt und fällt um. Und dadurch nimmt man sich halt auch sehr viel von dem Spiel, weil du eben, ich habe ja das Lösungsbuch auch hier, das hat mir meine Freundin damals geschenkt. Und wenn du da zu den einzelnen Missionen die Texte liest, die da drin stehen, dann merkst du, wie viele Gedanken die sich gemacht haben. Für jede Mission gibt es einen bestimmten Schleichweg. Die Waffen haben bestimmte Wege, Wachen haben bestimmte Wege, die sie laufen, wo sie eine Pause machen. Und das hat CD Projekt hat das alles durchgestylt und durchgeplant. Das ist alles im Game. Du musst es halt nur nicht beachten. Und das ist das Doofe, weil
Das
eigentlich haben
ist
sie sich mega viel Gedanken
schwierig,
gemacht.
ja.
Da gehen Leute raus, halten draußen kurz ein Gespräch, rauchen eine Kippe, was du dann benutzt, um ins Gebäude reinzuschleichen. Das haben die ja alles programmiert, weil die das wollten, dass man das so erlebt. Aber du musst es halt einfach nicht machen, weil du halt einfach als Netrunner hingehst, stellst dich einfach vor die beiden, die gucken dich bis an und was schnickt, die fallen vor dir um, du gehst durch die Tür.
Alle tot. Das, aber gerade weil du das jetzt gesagt hast, was ich CD Projekt Red dafür Gedanken gemacht, da können wir ja auch mal direkt auf die Spielwelt mit eingehen, so in dieses, was da überhaupt los war, an was sie sich wirklich richtig Gedanken gemacht haben. Und da muss man halt wirklich sagen, nach dem ganzen Gebäsche von vorhin, muss ich sagen, dass diese Storys, auch die Nebenmissionen, nicht ganz an Witcher herankommen, Bing wieder in Euro und die Witcher-Kasse, aber richtig, richtig gut waren. Also da waren richtig viele sehr, sehr gute Story-Momente, sehr, sehr gute Immersion auch bei der Story und bei dem, was da mit der Spielwelt passiert, was mit den Charakteren passiert, mit seinem Haupt-NPC, nenne ich mal, der beste NPC, der jemals in einem Spiel vorgekommen ist, mit Johnny Silverhand, a.k.a. Keanu Reeves. Das war schon, also da muss ich sagen, was Storytelling angeht, richtig, richtig stark. Richtig stark.
Der totale Star dieses Spiels ist definitiv die Stadt. Night City selbst ist der Star des Spiels. Es ist eine, also man muss überlegen, wir haben tausende von Fantasy-Welten von tausenden von Firmen in tausenden von Jahren hingelegt bekommen. Wir kennen alle Burgen, Märkte, Ställe in- und auswendig und alte Bibliotheken. Sind wir alles gewohnt, wurde auch bis zum Verrecken. Dungeon. Genau, und man muss jetzt aber sehen, dass es nicht viele Spiele gibt, die eine wirklich große, bereisbare, futuristische Zukunftsstadt haben. Das haben nicht viele Spiele und schon gar kein Spiel in dem Detailgrad wie Cyberpunk. Also da fällt mir kein Spiel ein, was so groß ist und das in dem Detailgrad bietet. Es gibt in Mass Effect auch große Städte, die ja, in einem Science-Fiction-Spiel, wo man auch mal durchlaufen kann. Aber es gibt sowas wie Night City meines Wissens nach nicht noch mal in einem anderen Spiel. Es gab in den 90ern mal Neocron, das war so ein Cyberpunk-MMO-RPG-Versuch. Da hat auch alles in einer großen Stadt gespielt, nämlich Neocron. Und da haben sie genau das auch versucht umzusetzen, was Cyberpunk heute macht. Für die damaligen Verhältnisse schon geil gemacht. Aber definitiv heute und weltweit ist es schon sehr einmalig, Night City. Und auch heute, jetzt nachdem ich so viele Stunden im Spiel gespielt habe, und so lange da durchgelaufen bin. Jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge, liebe ich diese Stadt. Ich gucke mich da um, ich fühle mich zu Hause. Ich erkenne auch viele ikonische Sachen in der Stadt wieder. Ich weiß dann, ich bin hier, ich bin da. Und ich ist diese Faszination für die Stadt, die ist bei mir kein Stück geringer als am Anfang. Ich liebe diese Stadt. Das ist, die muss nur noch voller sein mit den Sachen, die ich vorhin gesagt habe, mit dem Sushi, das ich kaufen kann, mit dem Markthändler, mit dem ich quatschen kann, oder vielleicht der Secondhand-Händler, die gibt's ja auch in dem Spiel, der sagt, hey, willst du die Jacke, die du hier vor drei Monaten verkauft hast, vielleicht zurückkaufen? Die wollte noch kein anderer haben. So Kleinigkeiten einfach.
Aber nein, ja, also es ist ein bisschen, es ist schon im Vergleich zu vielen Spielen sehr lebendig, aber halt auch nicht auf eine, wir bringen, wir hatten uns ja vorhin schon mal davon mit diesem Vergleich zu GTA 5, Es ist am Ende vom Tag ist es, obwohl GTA 5 schon viel älter ist, die Stadt fühlt sich lebendiger an wie Night City an vielen Punkten, weil eben dieses Sandbox-Feeling, du kannst mehr machen, die Leute reagieren anders auf dich, ist da viel mehr drin. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, was du auch gesagt hast, jetzt mit dem Kaffee trinken, dass man einfach so Blade Runner-mäßig viel mehr dieser schmutzigen Zukunftswelt lebt, dass man viel mehr so Zufallsbegegnungen hat, viel mehr entdecken kann. Man kann schon sehr viel entdecken, aber es hat immer so dieses letzte Quäntchen zu den 100% fehlen mir da dabei einfach immer, ne?
Es ist so, ja. Also es ist, ich sag mal, viele würden jetzt sagen, ey Tobi, was willst du denn da Kaffee trinken in so einem Game? Was ein Schrott, das ist sowas. Ich verschwende nicht meine Zeit im Spielen, um sowas zu machen. Aber ich bin halt ein RPGler, ne? Und für mich sind solche Sachen eben viel wichtiger als irgendwelche anderen Sachen. Also ich hätte, wenn die Stadt das hätte, dann hätte ich wahrscheinlich 250 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen, weil ich einfach viel Zeit damit verbringe, rumzulaufen, mir Dinge anzugucken und zu erleben. Also wenn ich da zum Beispiel irgendwie einen Plattenladen sehe oder einen kleinen Shop, wo man rein kann, dann gehe ich halt rein und gucke mir da halt alle Plattencover an und will wissen, was da drauf steht. Suche nach Easter Eggs und so Sachen. Das gibt mir viel mehr als so der ein oder andere Kampf oder die ein oder andere Mission. Und dass ich das halt nicht bekommen habe in Night City, hat insofern mir ein bisschen wehgetan, weil das für mich halt wichtig war.
Bisschen wenig, also das hört sich jetzt, wenn man das mal gespielt hat, das ist bombastisch groß alles. Das ist jede Ecke, jeder Shop ist irgendwo durchdacht auch von denen. Aber halt, Überleg mal, wie viele Dildo-Lanes in dem Spiel gibt. Hunderte. Das ist halt auch immer wieder so ein bisschen übertrieben in irgendwelche Richtungen, wo ich sage, ja, das hat so einen eigenen Meta-Humor, aber braucht's nicht. Mehr ja. Stories, mehr. Und es hat geile Stories. Da müssen wir ja auch mal. Die Geschichte mit den Autos, mit dem komischen Verkaufsautomaten. Und also es gibt auch sehr viele skurrile Sachen da drin.
Und tolle, richtig und, tolle.
Ja, und mich hat dann auch so ein bisschen von Anfang an gestört. Du machst diese Karte auf nach Akt 2 und bist bombardiert mit Ausrufezeichen, Fragezeichen, Polizeieinsätzen, die eh sehr sausinnlos waren, fand ich. Weil man ist ja eigentlich gar kein Polizist. Man ist ein bisschen erschlagen gewesen und musste sich das nicht erarbeiten. Ich mag es lieber, bei vielen Rollenspielen ist es ja so, Skyrim, Witcher, what else. Du entdeckst manche Sachen nur, wenn du da hingehst. Und nicht, du weißt vorher, dass sie da sind. Das hat mich auch super genervt, muss ich sagen. So dieses, ich entdecke diese Quest mit der alten Frau in den Badlands nur, wenn ich da halt im richtigen Moment vorbeigefahren komme und mit der rede. Und dann geht erst das Ausrufezeichen mit einer neuen Quest auf. Und nicht alles ist voll mit Ausrufezeichen und ich muss die einfach nur abklappern. Das fand ich echt.
Ja, da wird es dann so zur Arbeit, ne? Das ist, ich fand auch blöd, dass du am Anfang nicht einfach hinfahren konntest, wo du wolltest, sondern erstmal den Prolog und so weiter erstmal machen musstest. Ich wollte da vorher schon hin, hab dann, bin da rumgefahren, hab dann gedacht, hä, wieso kann ich hier nicht über diese Brücke fahren? Ja. So, sowas mag ich nicht, dass da so. Ich meine, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber ich fand das irgendwie nicht so cool, dass sie das, so begrenzt haben. Zwar nicht lange, aber es war eben eine Begrenzung. Und ich finde Freiheit cool, weil, warum? Weil ich bei zum Beispiel Fallout oder Elder Scrolls oder so, die Hauptstory, das ist das Letzte, was ich spiele in den meisten Fällen. Ich mache fast immer alle Nebenquests. Und das, ich sozusagen, ich hatte bei Cyberpunk nicht das Gefühl, dass ich die Hauptstory wirklich so lang warten lassen kann, weil die auch immer viel zu präsent eingeblendet wurde. Ich sag nur, triff dich mit Hanako im Embers, ja, brauche ich nichts mehr zu sagen. Ja. Und das hast du.
Das ist der meistgelesene Satz in den letzten 20 Jahren Spielegeschichte.
Also, das ist wirklich so. Und dass man das nicht ausblenden kann, ist halt wirklich nicht verständlich. Aber zu deinem Punkt eben, genau, das sind halt Stärken von Skyrim oder Elder Scrolls und Fallout, dass du halt diese Zufallserlebnisse ständig machen kannst. In Fallout, mal ein kleines Beispiel, da kannst du. Irgendwo ist halt ein Haus und da gehst du rein. Und dann gehst du da in die Treppe hoch und dann findest du raus, dass das da so ein elitärer Club war von so ein paar reichen Leuten, irgendwie so, weil so Lions Club-mäßig oder sowas, die dann wussten, dass das Ende der Welt kommt und dass die Bomben fallen. Und die haben sich einfach nur, um sich's nochmal gut gehen zu lassen, in ihrem Clubhäuschen getroffen, haben ihren geilsten Whisky, ihren teuersten Whisky und Wein mitgebracht und die besten Zigarren und haben noch einmal richtig schön so geschwägt in dem ganzen Zeug, bis sie dann halt ihnen die Bombe auf den Kopf gefallen ist. Und das zufällig zu entdecken. Also du siehst dann quasi die Skelette da überall rumliegen in dem Raum, in diesem Partyraum, wo alles noch so auf, wir verabschieden uns von der Welt und lassen es nochmal richtig krachenmäßig ist. Das gibt einem zu denken. Das lässt einen auch mal verweilen und darüber nachdenken, was würde ich denn tun?
Auf jeden Fall.
Und das hat Cyberpunk zwar auch an vielen Stellen, ich sag nur die Quests mit dem Mönch, ne, die meditativen Quests, das hat es auch, aber du erfindest es halt früher oder später. Mehr oder minder kommt es auf dich zu, anstatt dass du es zufällig findest. Und das stimmt, das könnte, hätte ich auch lieber so wie in Elder Scrolls oder so in der Form in Cyberpunk drinne. Ja, absolut.
Wenn wir jetzt ja gerade bei sind, können wir ja mal so ein bisschen auf die. Also ich finde es ein bisschen schwierig, auf Story einzugehen oder auf Story von Nebenquests, weil ich halt ungern irgendwas großartig spoilern möchte. Weil deshalb würde ich gerne so ein überflächliches, überblickendes Review dazu machen. Also das kann man mal ganz klar sagen, storytechnisch und auch wie vorhin schon gesagt, bei den meisten Nebenquests, das müsst ihr euch geben, das ist einfach hervorragend.
Saugeil.
Da sind auch ein paar Sachen dabei, die nicht so geil sind, aber im Großen und Ganzen die Motivation hinter den NPCs oder hinter den Bösen, sag ich mal, oder den ganzen Machenschaften, die denen laufen, sind nachvollziehbar.
Ja.
Dieses ganze. Man hat ja durch seine Origin verschiedene Wege, die man auch da drin gehen kann. Leider auch nicht bis zum Ende durchdacht. Irgendwann verschwimmt das oder vermischt sich das halt auch wieder sehr stark. Da macht es dann wieder keinen Unterschied. Hätten wir ein bisschen mehr voneinander abheben können. Aber ohne jetzt zu viel zu spoilern, echt eine richtig gute Story, richtig gute Nebenquest. Auch wenn ich eben gesagt habe, es nervt, diese ganzen aufpoppenden Ausrufezeichen da abzuarbeiten. Aber es fühlt sich nur bedingt nach Abarbeiten an, weil die Nebenquests eigentlich immer gut sind. Absolut. Immer gut erzählt sind. Auch diese Logs, wo man dann immer lesen kann, wo ich auch super viele von gelesen habe, erklären dann das, was du eben bei Fallout gesagt hast. da steckt schon immer mehr dahinter, außer dass drei von diesen Gangstern irgendein Auto geklaut haben, das die wiederholen muss. Das hat meistens einen Beweggrund, dass die das gemacht haben. Und meistens ist es auch so ein bisschen schwarz-weiß, auch nicht zu Ende gedacht. Man hat gar keine Möglichkeit, meistens das nicht schwarz-weiß zu lösen. Es gibt Nebenquests, wo man halt auch den, ich sag mal, den Bösen auch laufen lassen kann oder ihm sogar hilft. Das gibt's auch. Aber es hat keine Konsequenz auf die Quest. Also es ist nicht so, dass der Dealer dann, wie war doch Dealer, oder nee, wie hieß der, die Auftraggeber dann?
Fixer,
genau, Entschuldigung. Dass die dann gesagt haben, okay, hier, das hast du jetzt gerade verkackt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Die haben dich dann einfach nur weniger bezahlt. Das fand ich
nicht so gut gelöst. Die Hauptstory fand ich sehr, sehr geil von Cyberpunk. Die hat es gibt ja auch verschiedene Enden, die man erleben kann. Davon haben mir ziemlich viele ziemlich gut gefallen, weil ich auch die Konsequenzen, die sie sich ausgedacht haben, für ein Cyberpunk-Setting sehr angemessen und sehr geil fand. Und für mich sind so Cyberpunk-Sachen, auch wie Blade Runner und so, immer auch sehr tragische Geschichten. Ich erwarte, dass die tragisch sind. Ich erwarte und will keine Happy Ends. Ich will harte Enden. Ich will harte Entscheidungen und harte Konsequenzen. Also ich für eine Cyberpunk-Geschichte, wenn da, sage ich mal, jetzt für irgendeine, könnte jetzt irgendein Roman sein, wenn da am Ende der Hauptprotagonist im Dreck liegt und dem irgendwie nur noch die Sabber und das Blut aus den Augen läuft und die Augen zugeben in dem Wissen, er hat noch das eine oder andere erreicht oder vielleicht auch nicht, das ist würdig für so ein Cyberpunk-Setting. Das muss nicht gut oder positiv sein, sondern vielleicht sogar eher das Gegenteil, eher düster, traurig und niederschmetternd. Und das hat Cyberpunk zum Glück auch, weil Cyberpunk zeigt dir ja auch relativ viel Elend. Und das finde ich gut. Nicht genug, es müsste mehr sein, finde ich, aber du siehst schon ganz klar, wo die Leute, in welchem Stadtteilen die in Dreck leben und wo es denen dreckig geht und du auch weißt, die werden da nie wieder rauskommen aus ihren Ghettos. Ne? Die werden da von irgendeiner Organhändler-Gilde beim Nachmittagsbier einfach weggekascht, auseinander in den Keller gebracht, auseinandergesägt und weiterverkauft. Das ist halt einfach das Leben in dieser Stadt. Egal ob jung oder alt, ne? Alle sind Opfer. Und weil die Stadt einfach auch ihre Einwohner zu ihren Opfern macht. Die verschlingt die Leute, die in ihnen wohnen. Das ist aber auch typisch für so ein Cyberpunk-Setting. Und insofern, die Hauptstory hat mir saugeil gefallen. Ich bin sehr, sehr glücklich damit. Und die Nebenquests sind neben der Stadt und der Hauptstory auch Stars in Night Citizen. Es gibt so fantastisch geil geschriebene Nebencharaktere in diesem Spiel. Wichtige Frage an der Stelle, Team Judy oder Team Panem? Tim, wie sieht's aus?
Team Panem, ganz klar.
Ach, Team Judy, bitte. Also welcher? Ja,
Team Panem. Wollen wir darüber diskutieren. Ich will nochmal ganz kurz was zu dem Thema Hauptstory und und Enden sagen. Das wird jetzt schwierig, das dazu spoilern. Ich habe beim Witcher, Bing, wieder ein Euro, geliebt, dass du am Ende gemerkt hast, was aus deinen Entscheidungen geworden ist. Dass du gemerkt hast, oh, da habe ich nicht gut reagiert. Da fehlt mir jetzt ja ein NPC, der ist ja dummerweise gestorben wegen mir oder so Geschichten. Und diese endgültige Konsequenz in dem, was ich 120 Stunden lang gemacht habe, ist ab Absurdum geführt worden, in dem Moment, wo ich alle Enden nacheinander spielen kann. Und das war ein Punkt, der mich mit am meisten geärgert hat. Man macht das dann, weil man ja diese scheiß Trophäen dann auch immer haben will. Aber das war ein Punkt, der mich, ich stehe, wie du es eben auch sagst, auf Konsequenz. Und wenn die Konsequenz halt gewesen wäre, ich bin in Corpo, ich habe jetzt 120 Stunden als Corpo gespielt, ich habe das, es gibt für mich nur ein Ende bei dem Spiel, eine Entscheidung, die ich treffen kann, weil das halt mein Lebensweg, meine Art und Weise, wie ich das gemacht habe, aus den Entscheidungen vorher halt wiedergibt. Und ich nehme jetzt das Ende und dann ist es ein sehr trauriges Ende, weil man sich halt darauf eingelassen hat und kein Happy End. Und dann ist das Spiel fertig und dann laufen die Credits runter. Und wenn ich die anderen Enden erfahren will, muss ich halt nochmal 30 Stunden spielen, um die anderen Enden zu erfahren. Dann muss ich halt als Street Kid spielen oder halt anerst handeln zwischendrin. Und das hat ein Witcher sehr gut gemacht, dass du am Ende gemerkt hast, oh Mann, das habe ich aber dumm entschieden. Das hätte ich vielleicht anders malen müssen. Mhm. Oder, oh, das habe ich, ein Glück habe ich das so entschieden. Gut, dass ich linientreu geblieben bin, also meiner Linie treu geblieben bin. Und das hat mich super geärgert. Das ist auch so ein bisschen Spoiler. Du machst die Hauptquest fertig. Es laufen quasi die Credits ab. Mhm. Du wirst zurückgesetzt an den Punkt, wo du einfach die nächste Hauptstory fertig machst. Also das nächste Ende dir angucken kannst. Und das fand ich richtig richtig scheiße. Das muss ich wirklich sagen.
Es gibt so eine Mission, die ihr Spiel ganz spät im Spiel dann bekommt. Und wenn ihr die anklickt, sagt er auch, nach diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Also macht bitte in der Spielwelt alles fertig, was ihr wollt.
Das ist ja noch okay soweit.
Genau, bevor ihr hingeht. Und wenn du halt ein Ende durch hast und das Spiel aber dann weiterspielen willst, wirst du genau an diesen Entscheidungspunkt zurückgesetzt, wo du da halt wieder diese letzte Mission auswählen kannst. Finde ich sehr ungünstig gelöst und auch gefällt mir nicht gut. Ich möchte überhaupt nämlich nicht nach meinem Ende, nach meinem Gewählten, genau mit diesem Charakter in der Stadt weiterspielen und weitermachen und eine stringente Erzählung haben. Und dass Cyberpunk das hier gar nicht anbietet, also es ist gar keine Option, ihr könnt das nicht machen, das finde ich nicht so toll. Also das gefällt mir nicht gut.
Im Endeffekt, du hast es ja vorhin auch gesagt, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Rollenspielen oder Spielen dieser Art, weiß man halt ganz genau, okay, ich habe jetzt alles abgearbeitet rundherum, was es abzuarbeiten gibt. Bin an einem Stand, wo ich glücklich bin mit meinem Charakter und ich weiß, wenn ich jetzt die Hauptstory fertig mache, ist das Spiel vorbei oder ich kann vielleicht sogar dann weitermachen. In den meisten Fällen, Witcher, Fallout etc., ist es ja dann auch vorbei halt, ne?
Ja.
Und dann weiß ich aber, okay, ich habe jetzt so gut wie möglich alles abgearbeitet. Gibt Missionen, die kann ich nicht machen, weil ich mich so und so entschieden habe. Keine Ahnung, gibt ja auch verschiedene, manchmal hat man ja auch verschiedene Fraktionen, wo du nicht alles machen kannst, weil du ja nur eine Fraktion angehören kannst, was in dem Spiel auch viel zu kurz kam, muss ich sagen. Aber diese Art, dieses, ich muss es sagen, für Elfjährige gemachte, wir müssen dem armen kleinen Tim jetzt doch die Möglichkeit geben, alle Enden zu sehen, ohne dass er nochmal 35 Stunden spielen muss, finde ich halt echt, das hat mich sehr geärgert. Das hat mir auch dieses ganze, ich habe ein sehr tragisches Ende gehabt beim ersten Mal und habe dann erst gemerkt, alle, ich kann jetzt hier alle machen. Man hat sie ja dann auch gemacht, weil man sie sehen will, bis auf eins, das ging bei mir storytechnisch nicht. Auch aus einem saudummen Grund mit dem Johnny Silverhand, will ich nicht spoilern, warum. Fand ich auch sehr ungünstig gelöst. Und dann habe ich, also da muss ich dann auch sagen, das hat viel von der Leidenschaft für diese Story bei mir gekostet. So dieses,
ja,
du bist 11 Jahre alt, du kannst es halt einfach normal machen.
Das finde ich interessant, weil ich fand das total gut, dass das so war. Also ich fand das, mich darüber gefreut, weil ich in anderen Spielen ja auch alle Varianten von Ende, ich muss immer alles machen, ne? Ich muss auch alles sehen und nicht bei YouTube mir danach angucken, sondern selber erleben. Und
dann musst du halt nochmal 35 Stunden investieren.
Und genau das. Und genau da habe ich keinen Bock drauf, denn ich habe das bei etlichen Spielen gemacht in der Vergangenheit, unter anderem bei Fallout. Ich kann dir gerne mal meine 2 DIN A4 Seiten Anleitung schreiben, nur für Fallout schicken, was du alles machen musst. Also allein der logistische Aufwand, wie viele unterschiedliche Dinge du bei wie vielen Fraktionen du in Fallout machen musst, damit dies oder das dann irgendwo rauskommt. Ich habe mir da einen riesigen Guide geschrieben. Ich habe über 10 verschiedene Savegames angelegt, zu denen ich verschieden springen musste, um diese Enden dann so ausspielen zu können, ohne gleich 700 Stunden zu versenken. Deswegen bin ich hier um die zeitsparsame Variante bei Cyberpunk super froh, dass ich eben, ich meine, ich will ja nicht dreimal 180 Stunden aufwenden. Gutes Quatsch. Du kannst das auch in 30 Stunden in einem Spielgang durchziehen wahrscheinlich. Aber dann sind es halt am Ende 7 mal 3. Ne? Und dann sind wir immer noch bei 210 Stunden, nur um alle Enden zu sehen. Da spiele ich über 5 andere Spiele in der Zeit.
Genau, da ist ja schon mal das Thema Anzahl der Enden. Ja. Könnte man ja auch auf 2 oder 3 minimieren und nicht auf 6.
Ja, okay. Ja.
Von General. Und dann zu sagen, ja, ich verstehe dich, Tobi. Du bist halt jemand, der gerne Spiele bis auf die letzte Zitrone ausquetscht.
Ja.
Ich bin immer jemand, ich war zum Beispiel, dann nehmen wir jetzt auch wieder den Widget, bing, wieder ein Euro. Ich war dann auch zufrieden damit. Ich habe das durchgespielt, ich habe dieses Ende gesehen. Das hat der Immersion zu diesem Spiel mega beigetragen. Und ich habe dann gesagt, ja, cool, abgeschlossen und vielleicht fasse ich das nochmal an. Ich hatte das Glück, dass bei mir dann, bis ich es durch hatte, waren alle beiden DLCs draußen. Die habe ich direkt hinten dran durchgespielt, also dann weitergespielt. Und ich war mit dem Komplettpaket, Hauptspiel 2 oder 3 waren es sogar dann am Ende der DLCs, mega glücklich. Ich hatte gar keine Lust, das nochmal komplett zu spielen. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal bei der PlayStation 5 Version dann oder so, wenn ich mal Bock drauf habe oder einfach lang krank geschrieben bin. Ich fand es ärgerlich mit diesem, dass du wie so, ja, am Spielautomat, jetzt mache ich halt das andere Ende auch noch, jetzt mache ich das Ende auch noch. Ich habe es ja auch gemacht, ich habe mir das auch aufgeschrieben, was man da dabei gemacht hat. Aber das hat mich das hat sehr viel zu einem schlechten Fazit von dem Spiel dann. Also an der Stelle, bei der Story würde ich von 100 Punkten 95 geben und die 5 Punkte, die fehlen, oder sagen wir mal 90, die 10 Punkte, die fehlen, sind 5 wegen dieser Story-Auswahlgeschichte. Und fünf, weil man manche Konsequenzen nicht gemerkt hat. Entscheidungen nicht gemerkt hat am Ende.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Hätte man mehr machen können.
Nochmal dazu jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten ja vorhin schon Skyrim, also jetzt nochmal bei diesem Punkt gerade zu bleiben. Und ich habe über, also für Skyrim ist das nicht viel, aber ich habe über 200 Stunden in dem Spiel. Und ich habe nach 10 Jahren, jetzt erst vor einem Monat, zum ersten Mal die Hauptquest gespielt und abgeschlossen. Ich habe 10 Jahre lang andere Dinge in diesem Spiel gemacht und es war ständig bei mir installiert. Ich habe da auch ständig gemoddet und irgendwelche Quests gespielt und so. Natürlich jetzt nicht jeden Tag, sondern immer mit Abständen, sonst hätte es ja nicht 10 Jahre gedauert. Aber genau das, dass ich das in Skyrim machen konnte, ist eine unglaubliche Freiheit und ist unglaublich geil an diesem Spiel, dass ich das so erleben kann, dass ich im Prinzip in Elder Scrolls spielen lasse ich die Hauptstory meistens komplett außen vor und mache so ziemlich alles andere. Ich habe zum Beispiel in Oblivion, glaube ich, die Hauptstory nie abgeschlossen, bis heute nicht, aber so 3/4 nur, und habe dafür aber jede Gilde gemacht, jede andere Quest- und Nebenquest-Reihe komplett abgeschlossen und so. Also, das, und Cyberpunk gibt einem halt nicht diese ganze Freiheit. Das hätte ich hier auch gerne ein bisschen gehabt. Das ganze Spiel ist halt sehr an diese Hauptstory doch angelehnt, auch die tollen Nebencharaktere, die wir erwähnt haben, wie Judy und Panem und auch noch andere, die cool sind, wie, ach, ich mag Misty, Misty ist so cool. Und die
halt einfach mal aus Blade Runner kopiert.
Ja,
aber ist ja mit Absicht gemacht.
Ist ja ein Easter Egg. Es gibt ja auch noch jede Menge weitere Easter Eggs in dem Game
drin. Aber das ist ja offensichtlich, und das haben sie auch. Also sagt, ja, die ist aus Blade Runner.
Das ist eine Hommage im Prinzip, ne?
Eine Hommage, genau, das Wort habe ich gesucht gehört.
Genau, und weißt du, diese Nebencharaktere und so, die sind sehr zentral für das Spiel, stützen aber irgendwie so eine Art Hauptautobahn, die Hauptstory ist. Also es sind ganz klare Stützen und verwoben mit der Hauptstory, aber ich habe in Skyrim und sowas zum Beispiel die Magier-Gilde oder die Gefährten-Quest nicht wie, eher als so einen eigenständigen Teil des Spiels betrachtet, mit dem ich auch jede Menge Zeit verbringen konnte. Das war nicht irgendwie so, das zahlt auf das ein. So hatte sich das nicht angefühlt. Und das war mir ein bisschen zu stark in Cyberpunk.
Wollte ich bei Skyrim halt sagen muss, dass das halt auch storytechnisch von allen Nebenquests und Stories nicht annähernd an Cyberpunk oder Witcher.
Ja.
Selbst
ja.
Fallout drankommt. Also da ist halt wirklich bei Skyrim, ist ja Lauf dahin, er legt 3 Schafe und kommt im Feld wieder her. Ne? Ja, sehr viel.
Hol dies, hol das.
Ich sage, das interessiert mich gar nicht, wer der Charakter ist. Die Charakter sind alle relativ blass, nenne ich es jetzt mal. Und das hast du da halt nicht. Also da diesen Vergleich, das muss man nochmal ganz klar sagen, dieses Storytelling ist in den letzten paar Jahren schon extrem größer geworden.
Und dafür hat ja auch CD Projekt gesorgt, dass es da überhaupt auf diese Qualitätsstufe hingekommen ist, weil sie haben ja eigentlich vorgelegt für alle anderen.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also da ist das Spiel, gerade Cyberpunk, ist da, gibt es nicht viel, was da oben drüber kann, was Story in einem Spiel anbelangt, ja, was stimmt. Aber auch kein 10-Minuten-Schlauchschuh der ist. Ne? Das muss man halt auch immer sehen. Es gibt viele Spiele, die haben auch eine super Story. Ich nenne jetzt mal Bioshock oder sowas, die haben ja auch geile Storys. Sind aber im Endeffekt schlauchartig aufgebaute Spiele, wo man durch, wie bei einem Film, durch verschiedene Kapitel gejagt wird und da drin überhaupt keine eigene große Entscheidungsfreiheit hat, bis vielleicht am Ende. Aber so innerhalb des Spiels ist dann halt für so ein riesen Open-World-Rollenspiel, finde ich es super schwierig, eine zusammenhängende Geschichte, motivierende Geschichte zu bauen. Und da ist CD Projekt Red unangefochten. Also da kann Skyrim und so kann da nicht annähernd mithalten.
Gut, der Vorteil war natürlich auch, dass sie denjenigen, der Cyberpunk, das Pen-and-Paper-Rollenspiel erfunden hat, Mike Pondsmith, hatten sie halt mit dabei und konnten sich halt eben auch dem sein Brain verlassen, dass der das in die richtige Richtung steuert. Zu den Nebencharakteren, ich finde, dass die alle sehr realistisch und liebenswert, mal mehr oder weniger, und einfach glaubhafte Personen sind, die so existieren könnten in dieser Welt. Ich liebe Judy und Panem und Johnny Silverhand, a.k.a. Robert John Lindner, by the way, und auch noch andere Figuren wie Misty oder die Ripper Dogs, die sind alle spannend, oder die eine Polizeifrau, leider jetzt natürlich gerade der Name entfallen, mit die dich auch auf ganz viele Aufträge schickt, die da so ein bisschen ihr eigenes Ding durchzieht und weil ihr auch alle ein bisschen und das hat mir alles, ich meine, diese Charaktere haben sich in mein Hirn eingebrannt. Oder wie geil ist denn auch der Friedhof, das Kolumbarium in Cyberpunk, wie viel Zeit ich verbracht habe, auf diesem Friedhof rumzulaufen und mir die ganzen Nachrichten an den Gräbern durchzulesen. Und geil, einfach nur geil. Das hat ganz
sehr, viel sehr, so sehr gut gemacht.
Und auch wie die einzelnen Stadtviertel wirken, ne? Wenn du dann mal nach North Oaks kommt, North Oaks gehst, wo dann die ganzen Reichen wohnen, ne? Wo jede Villa irgendwie so groß ist wie ein Viertel von einem Stadtviertel und dass das alles auch so viel Charakter hat. Oder wenn du dann so nach Chinatown oder Japantown, so diese Gegenden im Norden fährst und Kabuki und so, ich finde, das hat halt alles so seinen eigenen Charme und hoffe eigentlich drauf, dass das noch alles viel weiter ausgebaut wird. Also dass jetzt nicht irgendwie mit den nächsten DLCs, oh, hier fahr mal raus aus der Stadt in dahin und dahin und dahin, sondern vielleicht auch die Stadt noch ein bisschen wachsen kann. Und ich bin mir ganz sicher, vielleicht liege ich völlig falsch, aber ich bin mir trotzdem 100% sicher, es wird dieses Jahr, allerspätestens nächstes Jahr, noch ein Patch kommen. Und dieser Patch wird heißen Night City All Doors Open oder irgend sowas. Und die werden diese ganzen verschlossenen Türen, wo du jetzt nicht rein kannst, was ein riesen Downside ist übrigens, aufmachen. Weil was ich gelesen habe ist, du solltest eigentlich da in alle möglichen Gebäude reingehen können. Scheißegal. Und die haben auch angefangen, ganz viele Inneneinrichtungen schon auszubauen, sind aber nicht fertig geworden. Und dann haben sie halt gesagt, radikaler Schnitt, wir wollen hier nicht so ein qualitativ schlechtes Erlebnis bieten, dass halt manche Wohnungen cool aussehen und manche halt total rotzig, wie nicht fertig gebaut. Wir machen einfach alle Türen zu. Und deswegen sind auch jede zweite Tür in Night City geschlossen.
Das hat aber auch viele dazu beigetragen, dass sich das dann doch sehr oft nach Kulisse angefühlt hat, ne?
Ganz genau, ja.
Also selbst bei einem Skyrim, wenn wir wieder den Vergleich ziehen wollen, ja, konntest du im Endeffekt in jedes Haus reingehen, was da gestanden hat. Einbrechen, so wie auch immer, ne?
Genau, und das gibt dir eine gewisse Spieltiefe. Du kannst da irgendwie mit dem Dietrich das Schloss knacken. Du kannst aber dem Typen auch abends folgen. Der hat seinen Rhythmus. Der geht morgens auf dem Feld arbeiten. Ah ja, dann steigst du halt dann in das Haus ein, ne? Oder geht abends in die Kneipe zum Trinken und dann gehst du halt dahin. Und das hat Cyberpunk zwar in einzelnen Nebenmissionen versucht, cool umzusetzen, weil da hatte die...
Groß und ganz nett.
Ja, genau, leider ja. Das wäre also
was. Das ist keine ja, lebende Spielwelt. Es fühlt sich an wie so, wie hieß das früher, okay, diese Westernstädte, wo als Kulisse auf.
Das finde ich ein bisschen zu krass zu sagen.
Ja, zu krass, aber Spielwelt ist. In dem, was sie vorhatten,
ja,
was sie vorher gesagt haben, ist es nett. Dass du wirklich sagst, die haben ja vorher gesagt, was du eben auch gesagt hast, ich kann dem Drogendealer hinterherlaufen, der hat seinen täglichen Ablauf, der kann ja von mir aus auch relativ gleich sein, oder er kann gleich sein, aber das haben die nicht. Die sind um die Ecke gebogen und verschwunden.
Ja,
du hast die Autobahnen angeguckt, wo aus Night City in die Badlands geführt haben, die Autos sind massenweise rein und rausgefahren und ab einem gewissen Schild waren die Autos einfach weg. Dass in den Badlands keine Autos rumfahren, ne?
Ja,
das ist so toll, ja, nett 2020 halt. Vor allem mit dem, was sie vorher gesagt haben, was sie machen wollen halt, ne?
Da hast du vollkommen recht, die Ambition war viel höher als das, was sie jetzt wirklich ins Spiel integriert haben. Man muss aber auch sagen, als Skyrim und Oblivion anfingen, da den ganzen Akteuren eigene Wege zu gehen, also dass die morgens aufstehen, dass die vielleicht wirklich erstmal was frühstücken, dann zur Arbeit gehen und dann auch in einer logischen Umgebung, zum Beispiel jemand, der bei einer Holzmühle arbeitet, der steht dann halt nicht auf der anderen Seite der Stadt und macht was im Wald, sondern der ist bei dieser Holzmühle und arbeitet da. Das haben die gut hinbekommen, aber auch natürlich ein riesen Bugfest gewesen. Es gibt ja auf TikTok und überall tausende Skyrim-Videos, wo man sich über die NPCs und deren Verhalten lustig macht. Das ist ja schon fast schon ein Meme für sich, die Nummer. Und da sieht man es aber eher wohlwollend belächelnd. Niemand ist wirklich da und sagt, oh, dass aber jetzt hier der Charakter nicht sauber den Weg zur Sägemühle läuft, sondern ganz komisch außenrum. Das ist ja inakzeptabel und das Spiel ist schlecht. Das sagt ja keiner. Alle amüsieren sich darüber und nehmen das so hin.
So tief hätte ich es auch gar nicht gebraucht. Nur der will es halt vorher nicht erzählen,
dass
man es macht. Was zum Beispiel sehr geil gemacht ist, was einem dann einmal auffällt, wenn so dieser Tag-Nacht-Wechsel stattfindet, umso mehr Abend es wird, umso weniger los ist auf den Straßen und also auf den Hauptstraßen. Dafür ist zum Beispiel in dem Rotlichtvierteln oder in diesen Amesuevierteln, nenne ich es jetzt mal, viel, viel mehr los, was tagsüber nicht ist. Wenn man da tagsüber durchläuft, ist da, außer die Prostituierten, sage ich mal, gar keine, selbst die nicht, glaube ich, die kommen erst in einer gewissen Zeit. Und dann irgendwann merkt man auch, dann sind die ganzen Discos da auf, die ganzen Neonröhren sind auf einmal an. Und dann merkt man so, dass das Nachtleben findet statt. Und dann führt es auf die normalen Straßenwege. Das merkt man schon. Also man merkt schon an der Stadt diese Tag-Nacht-Dynamik auch an den NPCs, die da rummachen. Ich will das nicht so schlecht reden. Und ich brauche auch nicht den Lebenslauf von jedem Postboten, der da rummacht.
Muss
ich nur ein bisschen. Ja, aber es ist halt da irgendwann nicht mehr umsetzbar. Ich verstehe
es, ja.
2000 Gigabyte Spiel und selbst dann wieder Bugs. Aber es, für das, was wir vorher gesagt haben, auch mit der Varianz an NPCs, also an denen, die normal auf der Gasse rumlaufen, stimmt ja auch nicht. Du siehst denselben 100 Mal. Ja, das immer ist der dicke Typ, dem die Hose runterhängt, der sagt immer denselben Spruch, den hast du gefühlt 100 Mal gesehen. Der hat nicht mal eine andere Jacke an oder eine andere Kappe auf. Das ist einfach immer dasselbe halt. Weißt du, das ist so.
Das ist interessant. Ich weiß, was du meinst. Ich würde es am ehesten mit Watch Dogs 1 vergleichen. Vielleicht noch mit Watch Dogs 2. Das war das erste Mal, wo man jetzt ein Hacker-Spiel hatte mit einem Hacker-Gameplay, was in so, also in der großen Stadt stattfindet. Und da ist ein Hacker und der macht Dinge. Und das ist ja schon sehr ähnlich wie ein Netrunner in Cyberpunk zu spielen. Ne? Die Stadt ist auch sehr groß. Ich meine, Ubisoft ist bekannt dafür. Nicht nur durch The Division, sondern eben auch durch diese anderen Spiele, wie sehr, was die für ein Talent dafür haben, unfassbar detaillierte große Spielwelten aufzubauen. Auch Städte, ne? Das ist ja, ob New York oder sonst was, die haben ja dann ein unglaubliches Talent für auch. Und da war das so, dass du nicht so viele Personen hattest, die gleich aussahen. Und du konntest die ja damals sogar noch alles kennen und konntest lesen, was die so denken oder worüber die gerade reden. Und das ist was, das hat Cyberpunk, hätte sich CD Projekt super copy-pasten können von Watch Dogs sozusagen, das Beste klauen können. Aber sie haben da, und das ist vielleicht eine meiner härtesten Kritiken gegenüber der Entwicklung von Cyberpunk, da haben sie an diesem Punkt, an dieser neuralgischen Stelle für mich, haben sie versagt, weil die meisten Leute, die NPCs rumstehen, die du gehst doch ganz freundlich hin und sagst, ja, guten Tag, hallo, sagst hallo, und dann sagen die so, sprich mich nicht an, was willst du?
Was guckst du nicht an? Mit denen. Das hat mich auch mal so geärgert.
Und keiner ist irgendwie so normal, also alles wirkt immer so überzogen, und das Dumme ist, es gibt auch nie einen Antwortsatz. Also wenn du jetzt hingehst und ich sag, hallo Tim, dann sagst du, in unserem Stil wird das gute Tim, gute Tobi, und dann kommt einfach nichts mehr. Und dann guckt die dich an und du guckst dir dann, denkst dir so, ja, und dann passiert nichts.
Ich muss jetzt sagen, auch wenn alle schon drauf rumgebasht haben, der Moment, wo du anfängst in der Stadt zu schießen und sich alle NPCs einfach auf den Boden hocken,
ja.
Bei GTA rennen sie wenigstens weg. Was ich ja noch nachvollziehen kann. Ich würde ja auch abhauen, wenn einer schießt. Und die gehen im Flugzeug, sagt man immer so, den Kopf zwischen die Beine, ne, beim Abstürzen, so klein wie möglich machen. Und das machen dann halt einfach 50 NPCs um dich rum. Wo ich gesagt habe, sag mal, welcher Volldepp hatten sich das ausgedacht? Lass doch einfach losrennen.
Ich lokalisiere,
wo der Schuss gefallen ist, und sag, alle rennen in die entgegengesetzte Richtung.
Ich habe im Netz gelesen, dass das alles tatsächlich genauso war und alles funktional im Spiel war. Also, dass die das genauso umgesetzt hatten, wie man es erwarten würde. Und relativ gar nicht allzu weit weg vom Launch wurde irgendwas anderes ins Spiel implementiert, was dieses System zerstört und kaputt gemacht hat. Und dann mussten sie es downgraden, weil sie es nicht mehr reparieren konnten, ohne auch das andere System zu reparieren, wofür sie wieder keine Zeit hatten. Das heißt, das war eigentlich alles anders funktional gedacht und eingebaut, ist aber momentan einfach irgendwie broken oder einfach nicht in dem Zustand, wie es gedacht war. Ich wette mit dir aber, dass wir das alles 100% noch weggepatcht bekommen, da bin ich mir sicher. Also, das ist eine Frage der Zeit.
Aber es ist ärgerlich. Halt das Problem jetzt, dass halt diese zweite Chance, wenn die halt von vielen Spielern nicht mehr bekommen. Halt, ne? Von mir auf jeden Fall. Meine PS5 steht hier, so wie es die Next-Gen-Version gibt, werde ich das nochmal reinhauen, werde auch nochmal einen anderen Charakter spielen und werde mich nochmal da reinbegeben, weil es einfach, es ist es auch wert, das zu machen, auf jeden Fall. Aber da sind so viele Dinge drin, wo ich sage, die sind unabhängig auch von den Erwartungen. Das hat sehr viele Erwartungen übertroffen. Das darf man auch nicht verhehlen. Ne? Also das sind schon sehr viele geile Momente drin gewesen. Und ich habe das auch nicht umsonst 120 Stunden gespielt. Ne? Das ist schon, das hat schon Bock gemacht. Das ist motivierend. Loot-System und so lassen wir jetzt mal komplett außen vor, dass das nicht motivierend ist. Das ist genauso wie bei Skyrim. Aber es hat schon sehr viel Bock gemacht. Da sind aber so viele Dinge, wo ich sage, alle, wir haben 2020, jetzt 21. Das kann ich nicht mehr bringen. Das ist ja armselig. Halt, ne?
Ich bin da bei dir. Es ist richtig, manche Sachen hätten anders sein müssen. Ich würde noch ganz kurz, aber wirklich nur jeweils mit gefühlt einem Satz anreißen, noch ein paar Punkte, die ich unbedingt nochmal erwähnen wollte. Aber auf die können wir jetzt, glaube ich, auch aus Zeitgründen nicht mehr ganz so tief eingehen, bevor wir dann auch mal wirklich so zum Abschluss kommen. Was ich noch bräuchte, hätte haben wollen, sonst wie. Erstens mal, ein Spiel, was so sich bewirbt und auf Fashion abstellt, auf Kleidung, dafür ist die Implementierung vom Kleidungssystem eine Katastrophe. Nicht Katastrophe, aber die ist schlecht. Du kannst nicht mal bei einem Händler, wo du dir Sachen einkaufst, also eine coole Jacke, eine coole Hose oder so, vorher sehen, wie du damit aussiehst. Du musst diese Katze im Sack kaufen, dir irgendwie von dem kleinen Icon ableiten, wie das aussehen könnte. Und dann erst, wenn du das Geld ausgegeben hast, weißt du, was du da hast. Das war doof. Dann die Geschichte mit dem Essen. Jetzt gibt's noch einen Punkt. Das Inventarsystem oder die Inventarsteuerung ist nicht gut in dem Spiel. Aber das ist was ich vorher schon wusste, weil wenn CD Projekt eine Sache nicht kann, dann ist es Inventarmanagement. Das können sie nicht. Das war auch beim Witcher schon, bei allen Witcher-Teilen eine Katastrophe.
Ja,
das stimmt. Da habe ich aber auch nicht mit was Besserem gerechnet. Für mich war klar, das wird wieder so ein mittelmäßiges Inventarmanagement, war für mich aber auch nicht so wichtig. Deswegen, ich habe gesagt, okay, ich kann damit leben, ich kann meine Dinge machen, aber es ist umständlich, es gibt zu wenig Filter, du brauchst teilweise für simple Aktionen einfach zu lang. Jetzt ist es aber auch so, der Loot in dem Spiel ist, da gibt's viel zu viel von und viel zu viel von dem Loot ist irrelevant, ist einfach nichts, was du brauchst. Ich bin aber so jemand, ich loote immer massiv. Das heißt, ja, ich bin derjenige, der jeden Papierschnipsel an jeder Szene aufhegt, auswertet, irgendwo lagert und katalogisiert. Und Cyberpunk war eine ziemlich große Challenge für mich, was das angeht, weil da gibt's halt tonnenweise Loot, den man nicht braucht. Und manche Kumpels von mir, Freunde, waren auch teilweise so genervt davon, dass sie den Money-Glitch und den Duplication-Glitch, also du konntest im Spiel einfach dir Geld zuschaufeln und Items duplizieren, benutzt haben, aber nicht, weil sie reich werden wollen, nicht, weil sie irgendwie geile Sachen haben wollten, nur, damit sie nicht mehr looten müssen.
Und das ist schon krass. Ich fand das Loot-System und das damit verbundene Crafting- und Upgrade-System von Waffenausrüstung absolut richtig scheiße. Ja, das muss ich sagen. Wenn du gerade bei der Rüstung, wenn du gute Stats auf deinen Kleidungsstücken haben wolltest, dann bist du da rumgelaufen wie der letzte Clown halt. Ne? Ich habe es bis heute nicht gepackt, dass mein Netrunner mal eine durchgehende Netrunner-Kleidung anhat, auch so einen geilen Netrunner-Mantel, gibt es im ganzen Spiel nicht einen, der mit der lila-grünen, also ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden, der mit irgendeiner lila-grünen Punkerjacke die bessere Netrunner-Sets hat, wie mein Netrunner-Zeug überhaupt mithalten kann. Und das ist halt sowas, hat mich sau genervt.
Also im Rollenspiel, warum Rollenspiel hat mein liegt ja DH? Davon, dass ich, mach du zuerst. Sorry.
Ein Rollenspiel lebt ja davon, dass ich mein Char auch gewissermaßen in meiner Art und Weise customized hat, ne? Was jetzt bei Cyberpunk schon wenig Sinn macht, weil man das ja aus der Ego-Perspektive spielt und man sich ja selber eigentlich nie sieht, außer im Spiegel. Aber wenn ich das schon einbaue, dann sollen sie es auch so einbauen, dass ich die Möglichkeit habe, mich so auszurüsten irgendwann, wie ich es möchte halt, ne?
Völlig klar, es macht auch keinen Sinn, warum mein Stoff-BH mehr Rüstungsklasse hat als mein Polizei-Brustschutz. Das ergibt einfach keinen Sinn. Gut, dann ist es halt Mikrofaser-Synthetikgewebe, was absolut bulletproof ist, aber eine Kugel, die mich in meinem Brustbereich auf irgendwie BH oder T-Shirt trifft, die tut natürlich unfassbar weh. Da verlierst du erstmal vielleicht das Bewusstsein und segelst weg, wofür eine Polizeiweste natürlich viel mehr aushält und das nicht so unangenehm macht. Und da ist das Spiel halt kreuz und quer, muss man schon sagen. Das hat keinen Leitfaden, keine rote Linie, da ist einfach irgendwas. Es ist nicht so schlimm. Also ich habe es jetzt so gemacht, mein Netrunner ist so stark, ich habe jetzt nur noch Klamotten an, die hübsch aussehen, also die cool aussehen irgendwie. Ja. Und ich brauche mich um die Gegner auch nicht mehr zu sorgen. Aber so sollte das ja nicht sein im Spiel. Ne? Und noch letzte, was ich noch hatte, ist, es gibt, also jeder, der mich privat gut kennt, weiß, dass ich schon seit ich ganz klein bin, einen riesengroßen Traum oder Wunsch habe. Ich möchte unbedingt, bevor ich draufgehe in dieser echten Welt, also nicht in der virtuellen, unbedingt noch miterleben, dass es die ersten fliegenden PKWs gibt, die ersten fliegenden Autos, die auch im Stadtverkehr eingesetzt werden. Und ich selber möchte in so einem Ding drin sitzen und von A nach B fliegen damit. Und als ich natürlich wusste, dass es sowas ja auch in Cyberpunk gibt, wobei ja da fährt ja eigentlich fast alles auf der Straße, aber dann siehst du ja doch jede Menge Drohnen und Lieferverkehr am Himmel. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich da irgendwie die Chance habe, in so einem geilen Delamain-Ding oder so das mal zu machen. Und dass das nicht gab, fand ich persönlich ein sehr großer Wunsch von mir, jetzt sehr traurig. Dafür hat aber die Delamain-Quest-Reihe, die zu dem allerbesten zählt, was dieses Spiel meiner Meinung nach zu bieten hat, unter anderem, vieles auch wieder wettgemacht. Also wenn ihr die Delamain-Taxi-Quest macht, Leute, ihr werdet so einen Spaß haben. Ich wünsche euch so viel Spaß damit, es ist so geil. Wir haben irgendwie doch, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr gerantet, als wir vielleicht wollten. Gar nicht genug positive Sachen so hervorgehoben. Zum Beispiel, wie toll Wohnungen von innen aussehen, wie geil manche Bereiche aufgebaut sind, was für coole, ikonische Orte es gibt, die du besuchen kannst in dem Spiel, wie viele Überraschungen und Easter Eggs es gibt. Viele coole Autos und Fahrzeuge, die es auch gibt. Und eine skandalöse Sache habe ich doch noch. Wie kann es sein, in einem Spiel, was Cyberpunk heißt, in dem es um Cyberware in einer Cyberworld geht, dass es nur eine einzige Animation gibt, wie Cyberware eingebaut wird? Das ist ein Skandal. Und jedes einzelne Ding, was du in dem Spiel einbaust, sollte seine mindestens eigene Animation bekommen, auch wenn die dann immer wieder abgespielt wird. Dass das nicht da war, das hat mich echt schockiert. Das kann nicht sein. Das ist nicht okay. Weil darum geht's doch, sich zu augmentieren in dem Game. Und dass ich dann nicht mal sehen kann, wie der Ripper-Doc irgendwie mir subdermal in meine Hand diesen SmartGun-Link irgendwie einbrennt als Einzelanimation. Warum? Das kostet so ein Designer halt mal ein paar Wochen, dann baut er das, aber dass sie das übersehen haben, dass das wichtig ist, das wirklich, also das verstehe ich.
Ja, sind so viele Details. Ja. Aber ich denke, damit sollten wir jetzt mal zu unserem abschließenden Fazit kommen.
Stunde der Wahrheit.
Ja. Und, im Endeffekt, wenn ich jetzt richtig drüber nachdenke, was wir jetzt die letzten 1,5 Stunden schon fast über das Spiel gesagt haben, wo ja sehr viel Arbeit drin war. Mhm. Es ist halt immer einfacher, irgendwas schlecht zu finden, als irgendwas gut zu finden, habe ich irgendwie das Gefühl. Gerade wenn die ganze Welt gefühlt auf diesem Spiel rumhackt. Und ich muss jetzt nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, das sind alles negative Punkte, die halt auch oftmals nice to have sind halt, ne? Das ist ganz klar. Für mich als Fazit, und ich drück's jetzt mal von der 0 bis 100 Skala aus, würde ich sagen, eine 90 bis 91, wie in der Schule früher, 91%, Note 1, hat's nicht ganz gereicht, so eine 2 plus, würde ich sagen. Mhm. Also so 90% würde ich sehen. In Witcher hätte jetzt vielleicht noch ein paar Punkte mehr. Und dazu muss man aber sagen, dass zwei mega gute Bewertungen auf meiner Bewertungsskala sind, weil viele, viele Spiele es nicht mal in meiner Bewertung über 80 packen würden. Weil da noch viel, viel, viel mehr Aber sind. Dann hier ist halt so ein bisschen dieses Herzblut-Ding, dass man da halt viel Bock drauf hat, dass man viel gehypt war, dass das Spiel halt durch einfachste Mittel hätte viel geiler werden können, und wenn sie einfach nur ein Jahr gewartet hätten. Aber es hat trotzdem eine super Bewertung und für mich würde ich sagen, eine absolute Spielempfehlung. Aber bitte tut euch einen Gefallen, spielt es auf einem PC oder wartet, bis die Next-Gen-Version für die Next-Gen-Konsolen da ist. Ich weiß, jetzt stummern kaum einer hat eine PS5 oder eine Next-Gen-Konsole. Aber das würde ich sagen, gibt dem Spiel eine Chance, wenn die Hardware und die Software zusammenpassen. Und dann ist es ein überragendes Spielerlebnis, glaubt mir es.
Dann komme ich mal zu meinem Fazit und knüpfe aber auch noch ein bisschen an das an, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Also ich habe es auf der Xbox SX oder Series X gespielt. Ich hatte in meinen 180 Spielstunden im Prinzip eine Handvoll Bugs, maximal fast gar nichts. Ich konnte das Spiel perfekt in saugeiler Grafik spielen, ohne Störungen. Es sieht auf der Xbox SX auch einfach saugeil aus. Auf dem PC kriegst du halt noch mehr mit Raytracing und noch mehr Leuten, die rumlaufen, also noch mehr Populationsdichte und so. Aber auf der Xbox so sieht das Spiel schon hammergut aus. Ich habe es in 4K mit HDR gespielt, war ein großartiges Erlebnis. Und durch den Next-Gen-Patch, der jetzt im nächsten Halbjahr kommt dieses Jahr, kriegst du halt auch Raytracing und diese Sachen auf der Konsole. Und dann wird das Spiel auf einer Xbox SX oder PlayStation 5 einfach überragend krass aussehen. Also wenn ihr vielleicht noch so lange wartet und es dann kauft, kriegt ihr ein gepatchtes Spiel mit der Next-Gen-Grafik und erlebt das Spiel vielleicht ganz anders als die Leute vor euch, die das seit Release erlebt haben und nicht auf dem PC gespielt haben. Und zu meiner Bewertung dann zu kommen, ich mache das auch mal, normal bewerte ich immer auf eine Skala von 1 bis 10, aber wir machen heute mal, auch damit es jetzt vergleichbar bleibt, die übliche so Metacritic-Geschichte mit 100% Punkten. Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine glatte 1. Für mich kriegt es, denke ich, sowas zwischen, ja, so 95%. Auch nicht verklärtes Fanboy-Tum sozusagen, also die ohne das kommt diese Note zustande, denn man muss, ich gucke für mich halt eben darauf, im Bereich des Genres des Cyberpunk gab es nie ein Spiel dieser Art, in dieser Größe, mit diesem Umfang, mit dieser Grafik. Es ist der Bolide unter allen Cyberpunk-Spielen. Ja, Deus Ex ist auch saugeil, aber es stinkt für mich persönlich nicht gegen den Cyberpunk an. Es ist aber auch vielleicht nicht richtig vergleichbar, außer vom Genre her, aber inhaltlich ist es ja auch meiner Meinung nach eine andere Art von Spiel. Deswegen gebe ich da hier, sage ich mal, 95%. Da ich würde gerne noch irgendwie 98% geben, aber dann wäre da irgendwie dann doch der Bonuspunkt oder die Bonusprozent vom Herzen her drin mit ein bisschen Verklärung. Das heißt, Verklärung in dem Sinn, ich schaue auf ein paar schlechte Sachen nicht so stark drauf und schaue ein bisschen stärker auf ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben, und gebe denen einfach mehr Gewicht. Also ich gewichte Fehler für mich nicht so stark wie die tollen Sachen am Spiel, die mir wichtig sind, und dadurch kannst du eine höhere Bewertung insgesamt bekommen. Aber ich bleibe am Ende bei 95%. Weil ich eben halt diese Bugs beim Spielen nicht erlebt habe und deswegen mich die auch nicht gestört haben beim Spiel. Ich hatte ein paar Immersionsbrecher, also zum Beispiel fahren einen Haufen Autos auf mich zu und dann komme ich denen näher und bopp, verschwinden die einfach alle in der Luft und sind nicht mehr da. Und das ist dann natürlich halt schon was mich aus dem Spiel rausgerissen hat, was bei mir kurz auf den Stoppknopf gedrückt hat, wie so ein Ruckler beim Autofahren, wenn man irgendwie aus Versehen auf die Bremse kommen würde. Und das war doof. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich in der zweiten Hälfte dieses Jahr noch mal reingucke, auch mit der neuen Grafik, mit den DLCs, mit den neuen Stories, mit all dem, was jetzt noch kommt, vielleicht auch mit, okay, um es abzurunden, ich gebe vielleicht hier ein paar kleine Vorschusslorbeeren in meiner Bewertung, weil ich halt noch weiß, dass die Türen in der Stadt aufgemacht werden, weil ich noch weiß, dass die Grafik noch kommt, weil ich weiß, dass uns jetzt demnächst 40 bis 60 Quests, die es zu Release nicht mehr ins Spiel geschafft haben, wohl jetzt angeblich laut Leak noch kommen sollen. Und das sind noch nicht mal die bezahlbaren DLCs, die wohl beide oder zumindest eines davon extrem umfangreich sein sollen. So wie du es halt vom Witcher gewohnt bist, dass man so ein DLC eben noch mal 30 Stunden neuen Content bringt. Und ich glaube, wenn man das dann am Ende diesen Jahres noch mal bewertet, dann steigt das Rating allgemein für Cyberpunk noch mal ganz groß an. Das wäre so mein persönliches Fazit neben dem, was ich allgemein noch erwarte, wieso das Spiel generell bewertet wird. Also für mich erstmal 95% mit leichten Vorschusslorbeeren eingebaut. Und ich glaube, am Ende des Jahres wird rückblickend die Bewertung des ganzen Spiels community-weit auch nochmal ganz anders ausfallen als wie bisher. Ist meine Vermutung. Also wirklich nur meine Vermutung. Puh, wir haben es geschafft.
Wieder Extended. Extended Cyberpunk Version.
Was haben wir verbrochen?
Über 1,5.
Ist das neue, der neue Standard jetzt, oder was?
Ich glaube, wir müssen mal wieder zurückfinden zu unseren gewohnten 50 Minuten, ja. Stunde. Aber gut, bei so einem Spiel muss man auch mal ein bisschen ausholen dürfen, denke ich.
So umfangreich, es lag uns beide auch sehr am Herzen. Wir haben uns ja schon viele Wochen auf die Episode gefreut und man wusste gar nicht, wie viel man vorher aufschreiben und sich Gedanken machen muss, weil es halt eben so einem so wichtig war. Deswegen ist es vielleicht hier ein bisschen eskaliert, aber ja, ich glaube, apropos, genau, das nächste Mal wird es dann wieder etwas normalzeitlicher. Ja, dann lass uns doch schon mal vielleicht sagen, was das nächste Mal kommt. Wir haben geplant, ein Special zum Thema Serien, was auf euch wartet. Ähnlich wie das Thema Filme, wie hat das bei uns alles angefangen? Warum finden wir Serien so geil? Wie sind wir dazu gekommen, an der Seriennadel oder am Serientropf zu hängen? Hast du da noch was hinzuzufügen, Tim? Habe ich was vergessen?
Also dieses Serienbingen, was ja eben jeder macht, wollen wir mal ein bisschen analysieren, welche Serien sind es wert, gebinged zu werden, welche nicht und wo ist da die Leidenschaft da drin, das zu machen. Ja.
Genau. Dann, worüber wir uns noch sehr freuen würden, wir wissen, dass viele von euch, die das heute angehört haben, auch Cyberpunk gespielt haben und wir sind halt saumäßig an eurer Meinung und auch an euren Erlebnissen interessiert. Bitte teilt uns das auf den Kanälen Twitter und Co. Sagt uns oder auch direkt als Kommentar unter unserem Podcast im Web, das geht ja auch. Wir würden einfach gern von euch auch euren Input hören und eure Erlebnisse und wir hoffen alle beide, dass ihr ein super geiles Erlebnis hattet, trotz der Probleme, die es auch in dem Spiel gibt und dass ihr irgendwie, wenn ihr Cyberpunk-Fans seid, gut bedient wurdet und irgendwie richtig Spaß hattet. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, to be continued, stay safe und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.